Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter, damit hier auch mal ein Wissenschaftler dabei ist. Hallo Florian.
Jawohl. Hallo Holger. Du bist ja auch Wissenschaftler.
Wissenschaftler.
Ja, das ist... Ja, aber es ist ja kein geschützter Begriff. Das sagen ja alle irgendwie.
Drum nennen sie sich ja so. Was, Wissenschaftler ist kein geschützter Begriff?
Nee. Ach. Du kannst ja alles sagen. Was glaubst du, viele Leute da? Es gibt ganz viele Menschen, die kannst du dir auf YouTube anschauen, die alle forschen und Dinge rausfinden.
Ach Gott, ich dachte, ach so, siehst du, das ist dann wie bei Journalisten. Dann bin ich halt Wissenschaftsjournalist.
Ja. Das auch, natürlich.
Verklag mich doch.
Ja, da, ja, glaube Anwalt, glaube ich, kann ich nicht sagen, bin ich, weil das ist, glaube ich, ein geschützter Begriff.
Das ist, glaube ich, geschützt. Sagen. Ja, was geht ist, wenn du keinen Doktortitel hast, darfst du dich selber nicht Doktor nennen, aber alle anderen da dürfen dich Doktor nennen.
Ja klar, es gibt auch genug Menschen, die rumrennen und sich irgendwie Professor nennen lassen, obwohl sie keiner sind. Kenne ich auch so welche.
Ja gut, aber in dem Moment, wo sie sich selber so nennen, also selber irgendwo draufschreiben, ist es mindestens eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht sogar eine Straftat. In so Ländern wie Deutschland oder Österreich bestimmt eine Straftat, weil hier ja alle völlig abgehen auf irgendwelche Titel.
Ja, es ist ja auch zu Recht, würde ich sagen, eine Straftat, weil du täuschst dann ja eine Qualifikation vor, die du nicht hast, wenn ich jetzt mich offiziell Herr Doktor oder Herr Professor nenne, obwohl ich das nicht bin.
Ja gut, aber... Vor wem, also wem täuschst du diese Qualifikation vor? Ne? Also wenn ich mir so angucke, wer alles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Doktortiteln rumrennt, das ist jetzt nicht so, dass die dadurch besonders qualifiziert wären, aber halt besonders dünkelhaft.
Das nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Job mache, den ich mache, Wissenschaftsvermittlung, und ich sage jetzt ich kann einen Vortrag halten bei euch, ich bin der Herr Doktor, Professor so und so, dann ist das andere, wenn ich sage, ja, hallo, ich würde gerne einen Vortrag halten bei euch. Absolut. Also kann ich vermutlich das besser verkaufen.
Das stimmt, ja. Ich meine, das machen Politikerinnen und Politiker ja auch so.
Ja.
Also ich meine, hier, bestes Beispiel ist ja die Berliner SPD, die sich noch nicht mal schämt, eben so eine Plagiatorin wie Dr. Giffey tatsächlich nochmal zur Spitzenkandidatin aufzustellen und sowas. Das ist ein riesiger Skandal, aber scheint niemanden zu interessieren.
Ja, es waren noch Zeiten, als jemand wie Guttenberg noch zurücktreten musste wegen sowas. Ja, gut.
Jetzt ist er mit unserer Bundeswirtschaftsministerin liiert und organisiert irgendwelche privaten Treffen, wo unsere Bundeswirtschaftsministerin auf hochkarätige, mächtige Menschen trifft, hinterher aber behauptet, das wäre privat gewesen und das würde die Öffentlichkeit überhaupt nichts angehen, was da besprochen worden wäre.
Ja, genau.
So am Ende hat er doch gewonnen.
Ende gewinnen sie immer.
Am Ende gewinnen sie immer.
Bevor wir mit der Wissenschaft anfangen, soll ich noch schöne Grüße ausrichten.
Danke.
Ich war ja die letzte Woche in Deutschland unterwegs mit meiner Sternengeschichten-Live-Tour und habe auch den einen oder die andere Frindhörerschaftsmitgliedsperson, jetzt bin ich beim Gendern durcheinander gekommen mit den Worten, getroffen.
Offensichtlich hast du ja auch den einen oder anderen Bacillus eingefangen.
Ja, den habe ich schon länger. Ich habe mir tatsächlich auch im Rahmen meines Berufs eine Grippe eingefangen, weil ich mit einem, der Grippe hatte, zu tun hatte. Es war eine tolle Woche.
Influenza, also nicht.
Oh, nee, das war, also ich habe es jetzt nicht tatsächlich ausgetestet, aber ich bin unterwegs gewesen mit zwei Kollegen, die sich rausgestellt haben. Der eine hatte nachgewiesen Influenza, der andere hatte nachgewiesen Corona. Und zwei Tage danach bin ich krank geworden und eins von den beiden Dingern hatte ich.
Na herrlich.
Zum Glück beides geimpft, also ich war sowohl Corona als auch Grippe geimpft und deswegen war es jetzt nicht, es war unangenehm, aber nicht schlimm, aber der Schnupfen hängt mir noch ein bisschen nach, der ist jetzt so in den letzten Tagen des Abklingens, also.
Ja, furchtbar.
Ja, aber es ist halt generell so, glaube ich, aktuell ist es irgendwie alles. Ich bin übrigens gerade, wir machen hier einen Service nach dem anderen. Mich hat kurz vor der Aufnahme, hat mich das Rote Kreuz Österreich angerufen.
Oh Gott. Ja. Du hast außerdem noch AIDS und Krebs.
Nein, das nicht. Das war einfach nur eine Erinnerung, ob ich nicht Blutspenden gehen möchte, weil da, wo ich wohne, ist die Tage wieder Blutspendeaktion und jetzt gerade so in der Weihnachtssaison und generell wird immer Blut gebraucht und jetzt gerade, wo so viele krank sind, die nicht Blutspenden gehen können, weil wenn du jetzt irgendwie irgendwas hattest, dann musst du mal eine Woche symptomfrei sein oder sowas, bevor du wieder darfst. Natürlich noch viel mehr, weil da ganz viele ausfallen und haben rumgerufen und angerufen, ob ich nicht Blutspenden gehen will. Und ich musste dann auch absagen, weil ich bin noch nicht symptomfrei, aber wenn ihr keine Symptome habt, gerade gesund seid und in der Lage seid, Blut zu spenden, dann hört euch um, das geht fast überall, geht dahin und spendet Blut, weil es ist wichtig.
Gute Idee eigentlich. Ja. Also es ist wirklich mal eine gute Idee. Der Aufruf ist ja immer wichtig, aber gerade jetzt, wo, 25% der Leute überhaupt nicht spenden könnten, selbst wenn sie wollten.
Ja. Und ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, gehört in einem Podcast. Ich bilde mir ein, deine Frau hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob es in einem Podcast der Wochendämmerung war oder irgendwas anderes, was deine Frau
an Kluges Podcast war, gemacht hat. Was garantiert meine Frau.
Ja, ich weiß noch nicht gerade, welchen Podcast es war. Da ging es auch um Blutspenden und sie hat, glaube ich, gesagt, und falls es nicht deine Frau war, dann hat es irgendwer andere gesagt, in irgendeinem anderen Podcast, aber ich bilde mir ein, es wäre deine Frau gewesen, gesagt, dass es das Blutspenden halt immer ein bisschen komisch ist, weil man weiß ja nicht, was mit dem Blut passiert. Also das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Nein, halt, stopp. Es war eine Frau, es war die in Was denkst du denn? Entschuldigung, da habe ich jetzt die beiden Philosophinnen mit einer Frau im Kopf vermischt.
Also auch kluge Frauen. Also
ja, das, genau.
Ich würde mir auch jede Sendung anhören, die von diesen drei Frauen
ja,
gemeinsam definitiv. Gemacht würde.
Definitiv. Die haben über Organspende gesprochen, auch was relevant ist. Und haben angefangen auch über Blutspenden zu reden, weil es sowas ähnliches wie Organspende ist. Und eine der beiden, da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, welche von den beiden das war in Was denkst du denn? Hat gesagt, ja, ist auch ein bisschen komisch, wenn man spendet Blut und dann ja weiß man quasi nicht, was passiert damit. Wird das weggekippt? Kann man es brauchen. Und das ist in Österreich zumindest schön, weil ich war ja vor ein paar Monaten Blutspenden und du kriegst dann eine SMS, da steht drin, ihr Blut wurde heute da und dort benutzt. Also jetzt nicht irgendwie, um Herrn Meier das zu machen, sondern nur im Krankenhaus so und so ist die Blutspende jetzt gerade verwendet worden.
Ja,
also
das ist
da
ja
siehst
cool.
Du, ja. Fand ich gut, weil dann hast du gleich mal, wie siehst du, okay, ja, das hat jetzt wirklich was, war jetzt sinnvoll, dass ich es gemacht habe, ja. Und jetzt ist es, hat es jemand gebraucht.
So als Incentive, finde ich eine super Idee, weil ja, ist das eine ist das eigentlich Gamification schon?
Möglich, keine Ahnung. Ich meine, Gamification war Blutspenden ja schon immer. Du gehst hin und danach kriegst du, gewinnst du was, kriegst du
Bratwurst und eine Cola und Kaffee. Genau. Ja, aber es ist eh immer, ich muss eh mal gucken. Also ich weiß gar nicht, kann ich Blutspenden, darf ich Blutspenden? Ich nehme ja regelmäßig Medikamente.
Also normalerweise kann man das online abklären, aber es sitzt auch bei jedem Blutspenden, ich rede jetzt von Österreich in Deutschland, wird es vermutlich nicht dramatisch anders sein. Es sitzt mal am Anfang jemand da, du musst dann so einen Fragebogen ausfüllen, da kreuzt du schon mal alles an und wenn da irgendwas ist, was schwierig sein könnte, dann hast du am Anfang sowieso nochmal ein kurzes Gespräch mit einem Arzt, mit einer Ärztin, die sagt dann auch nochmal, hier, ja, mit das Medikament ist kein Problem, das ist schon ein Problem und so weiter. Also die lassen dich dann eh nur durch, wenn alles passt und wenn du jetzt nicht irgendwie weiß Gott wohin fahren musst, um da Blut zu spenden, kannst du das vor Ort abklären und ansonsten, wie gesagt, online kann man, glaube ich, auch sich durchklicken und dann weiß man schon
in Listen,
was alles ist und was nicht.
Da kann man echt ja mal hingehen, weil schlimmstenfalls hast du halt ein bisschen Zeit verschwendet, weißt dann aber für die Zukunft Bescheid, ob du nochmal hin sollst oder nicht.
Ja. Also wie gesagt, ich kann es nur, es war immer ein angenehmes Erlebnis dort, sind alle sehr nett, alle gut drauf, man kriegt nach was zu essen, was Gutes, kann guten Gewissens dann mal sich die zuckerige Cola reinstellen, die man sonst eher vermeidet, weil.
Ja, oder man stellt sich einen kurzen rein, das ist der billigste Rausch aller Zeiten. Das habe ich früher als Jugendlicher, also was ist Jugendlicher? Junger Erwachsener.
Ja, das soll man eher nicht machen, aber.
Ja, aber was man halt so macht, wenn man 18, 19, 20 ist, ne? Wo wir gerade beim Spenden sind, dann auch die Aufforderung, sich bei der Stammzellendatenbank der deutschen Krebs, der DKMS Deutsche.
Ja, habe ich auch schon.
Hallo, DKMS Deutsche.
Krebs.
Ich habe es auch vergessen, ich wusste es mal. Also die DKMS führt eine Datenbank mit Stammzellen, da könnt ihr euch eintragen lassen, ist auch ziemlich simpel, einfach nur einen Abstrich machen aus der Mundschleimhaut und dahin schicken.
Genau, deutsche Knochenmarkspenderdatei.
Deutsche Knochenmarkspenderdatei, genau. Und ja, da geht es dann um Knochenmarkspende, die auch nicht mehr so schlimm sein soll wie noch vor 20 Jahren, was dann die Mütter und Großmütter so kolportieren, dass man wochenlang im Krankenhaus unter großen Schmerzen Knochenmark rausgenommen kriegt. Angeblich ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe es noch nicht gemacht. Mich haben sie noch nicht angeschrieben.
Ja, mich auch nicht. Ich habe das, glaube ich, schon sicherlich schon 10, 15 Jahre her, dass ich da mal mich eintragen habe lassen, aber
schicken hat sich noch keiner gemeldet. Noch Post?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja umgezogen. Das war noch in Deutschland.
Also. Ja. Nee, ich kriege immer mal wieder Werbung von der DKMS für die DKMS, wo ich dann auch denke, Leute, muss ja nun nicht. Ich bin ja schon dabei. Spart euch das Geld doch lieber. Sowieso würde ich das gerne allen zurufen. Spart euch das Geld, mir Post zu schicken. Ich lese das alles nicht.
Ja, also falls ihr auch, wir können ja wieder hier ein bisschen thematisch zurückkommen in die Folge und in die Zeit, wenn die Leute das hören, die Leute, die immer sagen, ja, Weihnachten, ich will nichts schenken, ich brauche nichts geschenkt und so weiter, das kann man guten Gewissens machen, ist quasi so ein Geschenk an die Allgemeinheit, spendet Zeug aus eurem Körper, das ihr nicht braucht, kann man alles hergeben, wächst wieder nach.
Und die eine Niere, die kann auch weg.
Genau, ja, das muss vielleicht nicht gerade sein, das macht vielleicht nicht so ohne Aufforderung, aber kann man machen. Also für die, die sagen, ja, was soll ich Leuten schenken, die schon alles haben, ja, da hier, Blut, kann man immer brauchen. Oder hier die Leute, Blut. Die alles haben, ja. Den Leuten, die alles haben, den schenkt man was Vermögensteuer am besten. Also das wäre ein gutes Geschenk für die, die alles haben. Aber
also ich stelle mir gerade vor, es ist irgendwie so ein Beutel Blut.
Ja.
Ich habe aus meinem Blut eine Blutwurst gemacht und die essen wir jetzt.
Ja, hat sicherlich schon mal jemand gemacht, ja?
Ja, ja, ich glaube, es gab es, glaube ich, mal auf dem Chaos Communication Kongress oder was, das Camp, gab es Eigenblutwurst-Workshop.
Ja, wir haben in den Science Busters Fernsehfolge haben wir mal Bloody Mary aus Eigenblut gemacht, um irgendwas zu demonstrieren.
Bloody Mary aus
Bloody Mary mit echtem Blut drin. Ich weiß nicht mehr, was der Sinn war, dass wir es gemacht haben, aber wir haben es gemacht.
Habt ihr es auch getrunken?
Nee, also der den Bluttropfen gegeben hat, hat es getrunken. Ach, also wir haben es blutig gemischt.
Da wird man ja, ist ja der Durst gar nicht weg hinterher.
Nee, es war schon eine echte Bloody Mary und da war halt ein bisschen Blut auch dabei.
Gestern haben sie übrigens in Deutschlandfunk das Science Buster Buch besprochen.
Habe ich gehört.
Und haben es auch gut besprochen, wo ich die ganze Zeit dachte, warum redet ihr nicht mit den Leuten, die es geschrieben hat? Haben, die sind doch ansprechbar.
Keine Ahnung, aber wenn sie das gemacht hätten, hätte ich ihnen auch gesagt, dass ein paar Sachen waren schon falsch, also es war eine gute Rezension, freuen wir uns sehr drüber, aber gerade in Deutschland merkt das oft, Deutschland konzentriert man sich immer noch sehr auf die Frühzeit der Science Busters, also auf die drei Leute, die Science Busters gegründet haben damals, die sind in Deutschland immer noch präsenter fast als die aktuelle Truppe und die ist auch schon seit knapp 11 Jahren dabei, also länger als es die Science Busters, also die 11 Science Busters gibt es seit 18 Jahren, also die neuen sind schon länger da, als es die alten je waren. Und natürlich, wie gesagt, Heinz Werner und Martin Puntigam, die das gegründet haben, waren auch tolle Arbeit gemacht, aber die haben das dann drei Wiener Originale bezeichnet, genau. Die halt so typisch wienerisch sind, also toll Wiener.
Also Martin Puntigam, die müssten nur auf die Bühne kommen, dann wäre es schon unterhaltsam.
Genau, aber Martin Puntigam kommt aus der Steiermark, Werner Gruber aus Oberösterreich und Heinz Oberhummer aus Salzburg. Also diese drei Wiener Originale haben da die Deutschen sehr beeindruckt.
Ja, guck mal, das sind Journalisten, die recherchieren nicht so gern.
Ach nee, die machen das schon gut. Ich höre den Podcast ja öfter, diese Sachbuchbesprechungen dort, die machen das schon gut. Und haben auch das Buch gut besprochen.
Also ja, und ich finde es auch schön, tatsächlich muss man auch sagen, also ich will ja jetzt nicht Kollegenschelte betreiben, ich finde die Art und Weise, wie sie es besprechen, halt eigentlich auch ganz schön, weil die hocken zusammen und erzählen sich was über die Bücher, die sie gelesen haben.
Genau.
Sie tun so, als würden sie sich was über die Bücher, das ist natürlich auch alles durch Design, aber das Format und die Idee finde ich total gut, also wesentlich besser, als wenn dann irgendwie so ein komischer, blasierter, hier, wie heißt dieser Typ vom ZDF, wo ich jedes Mal, da möchte ich halt jedes Mal die Glotze aus dem Fenster schmeißen, wenn ich den irgendwie seine dünkelhaften, Entschuldigung.
Ja, wenn schon dünkel, dann irgendwie ordentlich, so wie Ranitzky. Das genau, war ja eine vernünftige Dünkel.
Aber das war ja noch nicht, ich fand Ranitzky ja noch nicht mal wirklich dünkel, sondern der hat ja, also. Ja, bei Scheck habe ich immer das Gefühl, der wolle mir was beweisen.
Ja.
Bei Ranitzky hatte ich das Gefühl, der wolle mir was zeigen.
Ja, und wir meandern heute sowieso irgendwie ein bisschen rum. Wenn wir schon dabei sind, lest bitte die Autobiografie von Marcel Reich-Ranitzky. Ich habe mir nicht gedacht, dass die so spannend ist. Die habe ich vor Jahren mal gelesen. Ich habe nicht gedacht, dass das so cool ist, dass da irgendwie so ein Literaturfuzzi schreibt, ein fettes Buch. Mhm. Aber der Mann hat ein Leben gehabt. Der war im polnischen Geheimdienst und weiß Gott was alles. Und ist im Zweiten Weltkrieg. Also lest das bitte. Das ist auch sehr gut geschrieben von ihm.
Ich war vor Jahren, also vielen Jahren, damals in Köln war das noch, oder war das in Bonn? Also in Nordrhein-Westfalen, auf einer Veranstaltung von ihm, da ging es um Musik und Literatur im Warschauer Ghetto. Auch total krass. Also ja, der hat eine Biografie im Gegensatz zu vielen anderen. Ja.
Genau, also lest das bitte. Und wenn ihr mehr über das Science Busters Buch wissen wollt, hört euch den Podcast an oder die letzte Folge von uns, da haben wir ausführlich über dieses Buch gesprochen.
Genau.
Und jetzt Bücher. Die Geschichte der Mathematik muss neu geschrieben werden. Behaupten zumindest zwei israelische Historiker. Die israelische Archäologen, die die Vor- und Frühgeschichte des mathematischen Denkens untersucht haben, die haben etwas herausgefunden über die Halaf-Kultur. Mhm. Frag mich nicht, was die Halaf-Kultur ist. Die hat sich vor 8000 Jahren in Nordmesopotamien rumgetrieben offensichtlich und dort getöpfert, also werden andere Sachen auch noch gemacht haben, aber das Getöpferte haben wir noch, also da gibt es diverse Scherbentöpfe, was man halt so töpfert und da sind Muster drauf und diese Muster haben diese beiden israelischen Archäologen jetzt untersucht und haben festgestellt, okay, da ist halt so Zeug drauf, was man halt so drauf getöpfert hat, also Muster, Tiere, Pflanzen und so weiter, aber es gibt auch eine ganze Menge so, abstrakte Darstellungen, man sieht schon, es sind Pflanzen, aber es sind halt so abstrakte Darstellungen von Pflanzen, die jetzt nicht irgendwie einer realen Pflanze direkt zuordbar sind und tatsächlich auch, sehr mathematisch konstruierte Muster. Also
das ist das Voynich-Manuskript.
Ja, nein, das Voynich-Manuskript Manuskript, das ist ja absichtlich irgendwie konfus. Das ist wirklich so, du siehst hier zum Beispiel, also so, man kann sich das in dem Link, den wir in die Shownotes geben, auch anschauen, ein paar Bilder davon. Mhm. Du siehst hier so ein Blütenblatt, was ist einfach so vier Blüten, die in gleichen Abständen so stehen. Also kann man sich jetzt vorstellen, so vierzackiger, so wie der Methedesstern, nur mit einer Blüte mehr, ja, im gleichen Abstand. So. Und dann im nächsten sind es 8 und dann sind es 16 und dann sind es 32 und alle wirklich genau schön geometrisch angeordnet. Und einerseits hast du halt, 64 war auch noch irgendwie drauf, also einerseits hast du halt man diese geometrische Reihe, irgendwie 4, 8, 16, 32, 64 und so weiter. Mhm. Das haben die gesagt, das wird schon einen Sinn haben, dass das so ist. Und dann brauchst du natürlich auch irgendeine Art von mathematischen, geometrischen Verständnis, um dann das alles so aufzuteilen. Wenn du kannst, klar, kann ich einfach irgendwelche 4, 8, 16 Dinger von irgendwas irgendwo hinmalen. Aber dass das alles so, alles gleichmäßig aufgeteilt ist in diesem Kreis, die Blüten alle gleich groß, im gleichen Abstand und so weiter. Du musst halt die Winkel einteilen und alles. Also, es ist da jetzt keine konkrete mathematische Formel irgendwo zu finden oder sonst irgendwie was oder Gleichung. Aber die sagen halt, ja, man kann diese Art der Darstellung nur hinkriegen, wenn man irgendein Konzept schon hat von mathematischen, geometrischen Fähigkeiten, sonst kann man das so nicht machen. Und das ist, wie gesagt, 8000 Jahre alt.
Okay, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber warum sollte man sowas so nicht machen können? Im Grunde musst du doch eigentlich nur das eine ideale Ding als Vorlage produzieren und kannst das dann immer wieder kopieren, oder nicht?
Naja, nein, aber du hast, wie gesagt, du musst, stell dir vor, du hast einen Kreis.
Ja.
Und in diesen Kreis möchtest du jetzt in vier Teile teilen, vier gleich große Teile teilen. Das musst du mal machen. Und dann möchtest du den Kreis in 8 gleich große Teile teilen, dann in 16 gleich große Teile, in 32 gleich große Teile, in 64 gleich große Teile. Also du musst es irgendwie aufteilen. Natürlich ist das für uns heute selbstverständlich, dass das halt einfach geht. Ich mache das einfach durch, aber wir haben das ja quasi schon durch Kultur und durch Schulunterricht verinnerlicht, dass es halt so simpel ist, aber du musst erstmal irgendwann draufkommen, dass, wie das ist, Kreis verdoppeln, Räume aufteilen und so weiter. Also das ist alles etwas, was nicht aus dem Nichts kommt.
Und nee, aber das ist doch, also ich finde das ein bisschen schwierig. Also du hast diesen Kreis und du willst den halbieren. Ja, dann machst du halt in der Mitte, schneidest ihn durch und musst halt so lange rumprobieren, bis es genau die Mitte ist, was du rausfindest, indem du die beiden Hälften übereinander legst. Und ja, das ist aber doch, was das ist. Meinst du nicht, dass das intuitiv ist?
Nein, ja, es ist intuitiv in einem gewissen Sinne, aber erstens mal natürlich ist es intuitiv und rumprobieren, aber wenn du es dann in solchen, dieser quasi unter Anführungszeichen Perfektion produzierst und dann eben auch in dieser Masse produzierst, dann ist es eben schon lange nicht mehr intuitiv, dann hast du da schon ein Rezept, dann hast du da schon dieses Intuitive quasi irgendwie standardisiert und das sagen die, ich zitiere jetzt mal hier aus dem Artikel, solche klar abgegrenzten Reihenfolgen deuten auf die Fähigkeit hin, Räume gleichmäßig aufzuteilen, sowie auf ein Verständnis von Verdoppelung und proportionaler Ordnung. Dies, so die Autoren der Studie, weist auf eine Form der Arithmetik hin, die älter ist als die Entwicklung der Schrift oder der formalen Mathematik. Also natürlich ist es keine echte Mathematik, aber es ist schon etwas, was überhalb, ja, ich mal da halt was hin und ich mache das halt mal irgendwie so und das schaut schön aus, sondern da muss man sich schon was überlegt haben, dass es halt wirklich dann so gut aufgeteilt ist, wie es ist, vor allem, weil es ja auch wirklich was Abstraktes ist. Das ist keine Blume, die du in echt finden kannst, diese Blütenblätter, sondern es ist wirklich ein etwas, ja, was rein ästhetisch halt quasi ist. Also ich, wie gesagt, weiß man jetzt nicht, ich bin jetzt kein Historiker und Archäologe für die Halaf-Kultur und sonst irgendwas, aber kann natürlich auch sein, dass die das überinterpretiert haben, aber es ist veröffentlicht worden in einem wissenschaftlichen Journal. Die Wissenschaft wird darüber diskutieren, aber zumindest scheint das jetzt halt etwas zu sein, dass wir schon 8000 Jahre zumindest eine Ahnung davon haben, was Mathematik sein könnte.
Wäre ja auch mal interessant zu gucken, ob das Gehirn prinzipiell dazu in der Lage ist. Ich hänge immer noch bei meiner Frage, ob das nicht intuitiv sei.
Naja, Mathematik ist ja im gewissen Sinne intuitiv, das schon. Aber andererseits auch nicht. Ich meine, man könnte auch sagen, sowas wie Zahlen sind intuitiv. Ja, 1, 2, 3. Aber auch das muss nicht sein, weil ich könnte mir durchaus, jetzt wenn ich ein bisschen nachdenke, eine Welt vorstellen, in der wir keine Zahlen und keine Mathematik haben.
Oder auch wenn man Zahlen.
Nicht andere Zahlen, sondern stell dir vor, so klassisches Beispiel, du bist irgendwie hier ein keine Ahnung, Ziegenhirte vor 6000 Jahren oder irgendwie sowas und du willst trotzdem irgendwie halt deine Ziegen irgendwie im Blick halten. Jetzt muss ich sagen, okay, jetzt könnte ich sagen, okay, ich zähle die Viecher und dann lasse ich sie auf die Weide und dann hole ich sie wieder zurück und dann zähle ich sie nochmal und gucke, ob die Zahlen gleich sind. Aber das ist ja schon Mathematik. Da habe ich schon Zahlen, das Konzept der Zahl, ich habe das Konzept von Gleichheit und so weiter. Aber ich könnte auch, und so hat man es auch früher durchaus gemacht, ich könnte einfach hier jetzt, ich nehme einen Haufen Stöcke, weiß ich nicht, und dann jedes Mal, wenn eine Ziege rausläuft aus meinem Gatter, nehme ich einen Stock. Dann habe ich am Ende einen Haufen Stöcke. Aha. Und dann, wenn die Ziegen wieder reingehen, dann tue ich wieder einen Stock weg und dann entweder am Ende, ich habe keine Stöcke mehr übrig, dann weiß ich, okay, alle da, oder ich habe noch einen Stock übrig, dann weiß ich, okay, es sind nicht alle da. Ja. Für das Konzept brauche ich keine Zahlen.
Du brauchst kein Verständnis von Zahlen, du benutzt natürlich Zahlen.
Also nein,
du zählst. Ja, nee. Sagen wir mal nein, so, du zählst, aber du weißt nicht, dass du zählst.
Ja, aber da zähle ich auch nicht. Also ich vergleiche einfach nur, ich schaue einfach nur, habe ich noch einen Stock oder habe ich keinen Stock? Da ist nicht Zählen dabei. Also das, selbst so etwas Intuitives wie die Zahl ist etwas, was man sich irgendwann mal ausdenken muss. Dieses Konzept der Zahl ist ja auch sehr, 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 sehr absurd, weil eine 3 ist eine 3, aber eigentlich geht es da quasi um die Dreiheit. Also das ist ja auch etwas, was die Philosophie schon seit Jahrhunderten diskutiert, ob Zahlen real sind oder ob Zahlen quasi erfunden sind. Sind Zahlen entdeckt oder erfunden? Gibt es etwas, gibt es die 3 abseits von 3 Dingen? Also kann eine 3 existieren, ohne dass irgendwo auch 3 Dinge sind, die durch die 3 beschrieben werden?
Ja, kann man natürlich drüber nachdenken. Ne? Nützt halt nichts.
Ja, es ist schon interessant. Also es gibt da.
Es ist
da
interessant, aber es ist halt so.
Da gibt es eine berühmte Arbeit, die habe ich, glaube ich, ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie irgendwo rumliegen hier.
Ontologie der 3.
Dedekind hieß der Typ, der ganz berühmte Mathematiker, wichtiger Mathematiker, eben auch, der viel grundlegend definiert hat, und der hat 1888, ich habe es gerade gefunden, das schöne Werk geschrieben. Allein der Titel ist so schön: Was sind und was sollen die Zahlen? Mhm. Ist das von Richard Dedekind. Und das ist natürlich, du musst dir schon überlegen, wenn du jetzt ernsthafte Mathematik treiben willst, so wie es wir heute treiben, ja, dann muss das alles, es muss logisch konsistent sein, es muss alles irgendwie eine vernünftige Ordnung haben, und auf dieser Ordnung muss aufgebaut werden. Und das, als man das so im 19. Jahrhundert die Mathematik so axiomatisch aufgebaut hat, ist sie erst die moderne Mathematik geworden. Davor war die Mathematik auch immer so ein bisschen, na, wir probieren halt mal und das funktioniert irgendwie. Wir wissen zwar nicht genau, warum es funktioniert, aber es funktioniert halt. Und damit du sowas, diese grundlegenden Axiome aufstellen kannst, also die Dinge, die du nicht beweisen kannst, sondern einfach sagst, wir gehen davon aus, das ist jetzt halt so, und das ist die Grundlage von allem anderen. Diese paar Dinge musst du am Anfang annehmen, und da musst du halt wirklich Gedanken machen. Und das hat eben Dedekind zum Beispiel in diesem Werk gemacht. Da hat er gesagt, okay, das sind jetzt Zahlen. Fertig. Und das musst du irgendwann mal definieren, weil darauf baut alles andere auf. Und darum ist es durchaus auch nicht nur Gedankenspielerei, sondern auch wirklich wichtig gewesen, dass Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, was Zahlen sind und was sie sollen.
Ja, vielleicht bin ich zu dumm dazu, weil ich denke mir einfach, naja, eine 3 ist halt 3. Ja, und wenn du dann 1 dazu tust, dann heißt das halt 4.
Ja, ja, ne? Aber also das was heißt 1 dazu tun?
Wie, was heißt 1 dazu tun?
Ne, was heißt das, 1 dazu tun? Wie...
Du willst wissen, was ich mit 1 meine, also welches Ding ich damit meine.
Nein, nicht mit Ding, sondern du musst einfach, was heißt 1 dazu tun? Das muss man definieren. Das ist halt, da gibt's, es ist gar nicht so einfach. Also ich kann das mit Fingern machen.
Guck mal.
Also ich kann das im Podcast jetzt nicht leisten, weil da muss man wirklich diese Axiome, wo das drinsteht, was 1 dazu tun heißt, das ist reine mathematische Symbolik. Ja, also das ist, könnt ihr gerne in der Wikipedia Piano-Axiome euch zum Beispiel anschauen. Da stehen halt diese Axiome, das fängt an, 1 ist, das übersetzt jetzt in normale Sprache. Das erste Axiom lautet dann, dass es eine Zahl wie 0 gibt. Und das andere Axiom, nichts, lautet, für jede Zahl gibt es eine andere Zahl, die der Nachfolger ist. Mhm. Und 0 ist kein Nachfolger. Mhm. Ja, und aufbauend auf dem kannst du dann, und dann kommen noch irgendwie 3, 4 solche Axiome, und das, wenn du das mal irgendwie rein, das, wie gesagt, in dieser mathematischen Logik formalisiert hast, dann kannst du mit diesen Dingern, wenn du sagst, es gibt eine Zahl, mhm, und jede Zahl hat eine andere Zahl, die der Nachfolger der Zahl ist, und dann hast du sie sortiert, weil du gesagt hast, dass die 0 keinen Nachfolger hat, also die 0 ist kein Nachfolger, das heißt, die muss am Anfang stehen, dann hast du schon ein bisschen Ordnung drin. Und wenn irgendwie 2 Zahlen denselben Nachfolger haben, dann sind die 2 Zahlen dieselbe Zahl und so. Also sowas musst du am Anfang definieren, und wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du daraus Regeln ableiten, wo rauskommt, wenn ich 1 dazugebe, ist 1 mehr.
Verstehe.
Also das ist gar nicht so einfach.
Ja, ja.
Prädikatenlogik heißt der ganze Quatsch. Und das ist, wenn man das im Mathematikstudium macht, man das eigentlich ganz, ganz selten. Das ist wirklich, da musst du Logistik studieren, also wirklich Logik studieren, Philosophie. In der Philosophie taucht das auf. Und das ist was, also Prädikatenlogik ist, das ist genau das, da haut es dir wirklich so den Kopf durch. Da.
Aber rechnen kann ich halt auch ohne Prädikatenlogik. Ne?
Ja, aber ja schon, du kannst schon rechnen, natürlich kannst du rechnen, aber Mathematik ist ja nicht nur Rechnen. Rechnen ist quasi das, ich kann ein Auto bauen, ohne zu wissen, wie die ganze Zeug von Auto, blödes Beispiel. Ich kann ein Haus bauen, ohne Ahnung von Statik zu haben. Ja? Das haben die auch gemacht früher. Die haben ja einfach ihre gigantischen Kathedralen gebaut, ohne zu wissen, was sie tun, sondern sie haben nur gewusst, wenn ich es so mache, funktioniert es. Mhm. Sie haben nicht gewusst, warum funktioniert es. Genauso kann ich auch rechnen, wenn ich gewisse Rezepte habe, aber wenn ich Mathematik treiben will und wissen will, warum ist das so und was folgt daraus und so weiter, dann muss da irgendeine eine logische Ordnung drinstecken und die muss am Anfang anfangen. Und am Anfang
sonst
musst du halt.
Ja, sagen, jeder kommen, ne? Letztlich.
Sonst kannst du halt einfach irgendwas ausdenken. Und darum brauchst du halt, musst du halt sowas, was dir halt intuitiv erscheint, ja, wenn ich eins dazugebe, dann ist es halt eins mehr. Ich muss das vorher irgendwie definieren. Ich muss sagen, was heißt es, wenn ich eins dazugebe? Und das ist gar nicht so simpel. Also die Mathematik ist einerseits halt was Intuitives, wie wir da gesehen haben vor 8000 Jahren, aber andererseits ist sie halt auch etwas, was eigentlich ganz, ganz wenig intuitiv ist, weil ich halt wirklich Dinge, die mir intuitiv erscheinen, definieren muss. Das war ja auch dieser berühmte Witz, ist übertrieben, weil Leute, die wenig Ahnung von Mathematik oder Philosophie haben, haben den wahrscheinlich nie gehört. Aber es gibt ja dieses berühmte Werk von Russell und Whitehead, die zwei Philosophen, die haben Anfang des 20. Jahrhunderts probiert, halt wirklich genau das zu machen. Also wirklich von den absoluten Grundlagen einmal alles wirklich sauber aufschreiben, also wirklich sagen, wir gehen jetzt von diesen Dingen aus und wir nehmen nur das Minimalstmögliche nehmen wir an und von diesem Minimalstmöglichen arbeiten wir uns dann Schritt für Schritt logisch vor, bis wir bei der normalen Mathematik sind. Und die haben dann, glaube ich, also das kann man nicht lesen heute, dieses Buch, das ist wirklich voll einfach nur mit Symbolen, aber die haben ungefähr 200 Seiten gebraucht, bis sie vom Minimalmöglichen, den Minimalmöglichen Annahmen so weit waren, dass sie 1 plus 1 gleich 2 rechnen konnten.
Oh. Ja, da habe ich es mit meinen Händen einfacher.
Ja, aber dafür war das dann. Und das ist, das war dann, aber, wie gesagt, und trotzdem sie das gemacht haben, das war dann das Buch, das so einer wie Kurt Gödel vielleicht wahrscheinlich zum Spaß gelesen hat, weil der war ja auch irre, der Mann. Und der hat dann gezeigt, ja, könnt ihr eh machen, Leute, sowas euch ausdenken, aber ihr werdet es trotzdem nie hinkriegen, dass ihr alles abdeckt. Also, wenn eure Logik mächtig genug ist, um das zu tun, was Mathematik tut, dann ist sie per Definition auch immer unvollständig. Dann gibt es immer Sachen, die mit eurer Logik nicht erklärt werden können oder nicht bewiesen werden können. Das ist dieser Unvollständigkeitssatz von Gödel. Also das hat weitreichende Auswirkungen, wenn man sich überlegt, was Zahlen sind.
Na, würde das denn eigentlich nicht gleich bedeuten, dass Mathematik überhaupt nicht zu begründen ist?
Naja, natürlich, Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Mathematik ist eine Formalwissenschaft.
Ja.
Mathematik ist etwas, ich definiere mir formale Regeln und dann gucke ich, wo ich damit hinkomme. Dass die Mathematik geeignet ist, um die Natur zu beschreiben, ist ein überraschender Bonus, dass das so gut funktioniert. Aber im Prinzip, die Mathematik braucht die Natur nicht. Die Mathematik kommt aus sich selbst raus. Wir definieren unsere logischen Regeln und dann schauen wir, was da alles draus folgt. Und im Prinzip folgt aus diesen simplen Sachen irgendwie hier, es gibt eine Null, jede Zahl hat einen Nachfolger und so weiter, aus dem folgt alles andere. Also bis hin zu den ersten Differentialgleichungen, was auch immer, kommt alles aus diesen simplen Dingen raus, wenn du einfach nur Schritt für Schritt logisch weitermachst.
Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass da doch irgendwas Fundamentales drin steckt, weil dieser willkommene Bonus halt auf jeder Skala funktioniert, auf der du ihn anwendest. Ne?
Ja, das ist halt auch wieder mit der Philosophie. Es gibt tatsächlich auch so philosophische Theorien von Leuten, die ich ein bisschen dubios finde, aber die sagen dann zum Beispiel, das ist kein Zufall, dass das Universum mathematisch beschreibbar ist oder so wie Galileo Galilei gesagt hat, das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Also es ist kein Zufall, sondern es liegt daran, dass das Universum selbst ein mathematisches Objekt ist. Also es ist Mathematik. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll und ich glaube, die Typen, mir fällt der Name gerade nicht ein, von dem Philosophen, einer von diesen komischen. Ein aktueller Techmark, glaube ich, Max Techmark, den ich irgendwie ein bisschen bescheuert finde.
Okay,
das sagt man gar nicht. Techmark ist einer, das ist so einer von so effektiver Altruismus.
Ach, sowas, Typ. Ja, aus der Ecke, ja.
Und, aber der hat diese Hypothese des mathematischen Universums aufgestellt. Ich glaube, auch der weiß nicht, was es heißen soll. Das Universum ist ein mathematisches Objekt. Aber klar, man kann auch sagen, das Universum ist Mathematik. Und dann ist es logisch, dass die Dinge mathematisch beschreibbar sind. Aber wie gesagt, da sollen sich die Leute die beiden von Was denkst du denn, sollen das mal durchdenken.
Ja, genau, die sollen sich mal drum kümmern. Das sind doch hier die Philosophinnen.
Genau, die können das gut.
Genau. Ich komme ein bisschen in die jüngere Geschichte. Es gibt ja dieses Meme, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass jeder Mann mindestens einmal am Tag ans Imperium Romanum denken würde.
Ja. Halte ich für Humbug, aber ich habe es davon gehört.
Das ist ja auch Humbug, das ist ein Meme. Ja. Das hat irgendwer, hat das mal irgendwo in irgendein Forum geschrieben und dann hat sich das von da aus verselbstständigt. Ich finde es sehr, sehr lustig, weil natürlich ist alleine das Nachdenken über dieses Meme ein Denken ans Imperium Romanum. Und mir macht das halt einen Heidenspaß, dass jetzt alle, die hier zuhören, auch ans Imperium Romanum denken. Vor allen Dingen die Männer, weil Männer denken täglich ans Imperium Romanum. Ich wollte dem jetzt hier mal ein bisschen Vorschub leisten. Ist schon eine etwas ältere Geschichte, also etwas älter, Wochen oder Monate alt. Die Wissenschaft, und zwar internationale WissenschaftlerInnen, haben Ausgrabungsdaten zusammengetragen, historische Quellen, Satellitenbilder, haben sich die Topografie angeguckt, und zwar des Imperium Romanum um ungefähr 150 nach Christus. Und haben, JournalistInnen nennen es ein Google Maps der römischen Verkehrswege erstellt. Sie haben tatsächlich ein Modell aller römischen, ich sag mal aller römischen Straßen, und zwar 100.000 Kilometer Hauptstraßen und fast 200.000 Kilometer Nebenstraßen in dieses Ding rein modelliert.
Cool.
Von Großbritannien bis Italien, bis nach Nordafrika, über den Balkan raus hinten, also wirklich überall, wo Römer waren und mutmaßlich, muss man sagen, Wege angelegt haben, haben die, ihr Modell sozusagen aufgezogen. Was sie nicht machen konnten ist, also sie haben wenig archäologische Funde zu den Straßen gefunden, sondern haben gesagt, okay, da gibt es einen Startpunkt, da gibt es einen Endpunkt, irgendwie müssen die da hingekommen sein. Wie sieht denn hier die Topografie aus? Wie hätte der Römer höchst sehr wahrscheinlich einen Weg angelegt an dieser Stelle? Das haben sie, also es ist relativ viel, sie nennen es begründete Rekonstruktionsvorschläge in diesem Ding. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr faszinierendes Teil, finde ich. Also weil erst alle Wege führen nach Rom, kann man ganz gut sehen. Also außer die Nebenstraßen, die führen auf die Hauptstraßen, die führen dann nach Rom. Mhm. Und das ist schon, ich meine, wir reden über 300.000 Kilometer auf irgendeine Art und Weise befestigter oder zumindest angelegter Weg. Und das finde ich schon echt enorm. Okay, die hatten einige hundert Jahre Zeit, aber
Die wichtige Frage ist, gibt es Google Street View?
Genau. Ja, und Werbeeinblendung über Asterix. Hier, lecker Garum.
Genau. Ach, mir fällt bei, ich muss den neuen Asterix noch auslesen.
Oh, der ist sehr schön geworden, finde ich. Also nachdem der letzte oder vorletzte, was war das, die weiße Iris hieß er, glaube ich, den fand ich nicht so schön, war nicht so gut gelungen. Aber der letzte ist richtig gut gelungen.
Ich habe angefangen damit, bevor ich nach Deutschland gefahren bin. Und dann dachte ich, nehme ich nicht mit, weil sonst irgendwie verliere ich ihn oder mache ihn kaputt. Und dann dachte ich, muss ich lesen, wenn ich zurück bin. Aber habe ich ihn noch nicht gemacht, muss ich noch zu Ende lesen.
Ja. Also es ist in jedem Fall eine Empfehlung.
Gut, aber dann kann ich gleich mein nächstes Thema. Das passt jetzt schön zu dem neuen Asterix in Lusitanien. Denn die Geschichte der Geografie wird umgeschrieben werden müssen.
Oh Gott, alle Geschichten aller Wissenschaften müssen umgehen. Ja. Das wird der Sendungstitel.
Ja. Ich habe auch noch mehr zum Umschreiben mit.
Ja, warte mal. Die Geschichte aller möglichen Wissenschaften muss neu geschrieben werden. So, das wird der Sendungstitel.
Denn es geht um die Iberische Halbinsel. Wir wissen alle, wie die Iberische Halbinsel aussieht, und wer es nicht weiß, kann sich den Atlas anschauen. Da ist Spanien, da ist Portugal, da fahren wir auch gerne hin. Und diese Halbinsel wird sich in Zukunft anders darstellen, als sie es jetzt tut. Und dann werden wir die Geschichtsbücher oder die Geografiebücher umschreiben müssen, denn die Iberische Halbinsel rotiert.
Ich habe nur die Überschrift gesehen und habe gedacht, nicht jetzt, Iberische Halbinsel! Was ist denn da? Wie rotiert die denn?
Im Uhrzeigersinn.
Ah, dann ist ja gut.
Ja, wirklich im Uhrzeigersinn. Nee, also wir wissen ja, dass es sowas gibt wie Plattentektonik. Ja. Und wir wissen, dass das auch im Mittelmeer stattfindet, weil das ist gerade eine Plattengrenze. Drum haben wir auch sowas wie die Alpen, weil Afrika nordwärts kommt. Also Afrika kommt nach Norden, liebe AfD-Fuzis und FPÖ-Fuzis und so, also könnt ihr euch gleich wieder die nächste
Story
ausdenken.
Ja. Ihr Koffer habe ich von dir gelernt, muss man sagen.
Ja, genau, Koffer, sehr gut. Und also Afrika drückt nach Norden gegen Spanien und das ist interessant, auch darüber könnte man ewig lang reden, weil du hast ja da bei Gibraltar, das ist ja so die Engstelle, Mittelmeer, Atlantik, und je nachdem, wie sich das gerade da so lokal verschiebt, das war schon mal zu auch, also da war wirklich zu. Und dann ist im Laufe der folgenden Jahrmillionen das Mittelmeer ausgetrocknet. Das Mittelmeer war weg zwischendurch mal.
Ja.
Und dann kam es wieder. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, da hätte ich echt gerne eine Zeitmaschine. Also ja. Ich hätte es echt gern gesehen, ja, wie dieser Damm bei Gibraltar dann aufgebrochen ist und dann plötzlich der Atlantik rein. Das muss cool ausgesehen haben.
Das muss vor allen Dingen ein aberwitziges Geräusch gewesen sein auch.
Ja.
Also ich meine, das hast du ja schon an Wasserfällen und es muss ja der größtmögliche Wasserfall, da eine Zeitmaschine wäre geil.
Genau, aber das war schon bekannt, darum geht es nicht, aber man weiß halt, wie sie da hier so der Gibraltarbogen heißt, das ist eine Subduktionszone, wo Spanien und Afrika aneinanderstoßen. Mhm. Und der ganze Rest, also die restlichen Plattengrenzen in der Region, die hat man bis jetzt offensichtlich noch nicht so im Detail untersucht gehabt, noch nicht gekannt. Und das hat jetzt ein gewisser Asier Madarieta von der Universität des Baskenlandes untersucht. Also der hat Daten vereinheitlicht im Wegen. Der hat wirklich Erdbebendaten von seit 1980, Satellitendaten seit 1999, alles zusammengesucht, GPS-Daten, seismische Daten, regionale Quellen, lokale Quellen, all das hat der mit Kollegen und Kolleginnen zusammengesammelt, vereinheitlicht und ein entsprechendes hochauflösendes Modell der Spannungen, der tektonischen Spannungen auf der Iberischen Halbinsel, der ganzen, ja, der Deformationen im Untergrund, also das, was halt irgendwie Leute machen, die sowas machen. Ich habe halt wirklich einmal so komplett Spanien, Iberische Halbinsel, einmal komplett tektonisch durch untersucht.
Also vermessen.
Genau. Und jetzt sieht man halt, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du halt gucken. Das ist genauso, wie wenn wir in der Astronomie sowas wie mit dem Gaia-Teleskop einmal die Milchstraße komplett durchvermessen, dann sehen wir auch jede Menge Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben, weil wir jetzt da ganzen Daten haben. Und jetzt haben sie das dann alles entsprechend geschaut, wohin bewegt sich alles, welche Teilplatte, welche Struktur bewegt sich wohin, und zeigt sich, die Iberische Halbinsel dreht sich. Ja, also das bewegt sich. Also die Also das liegt da, wie gesagt, also weil die Gibraltar, afrikanische und eurasische Platte aufeinander stoßen, gibt es halt Spannungen, die sich vor allem dann eben in Spanien auswirken, im Südwesten der Iberischen Halbinsel. Aber östlich gibt es dann da ist die Kruste ein bisschen dünner, östlich der Straße von Gibraltar. Und dieser dünne Krustenteil, der lässt sich leichter deformieren. Das ist quasi eine Knautschzone, die ein bisschen was von dieser Kraft von Afrikas abpuffert. Und deswegen kriegst du halt, weil du so ungleiche Kräfte hast, weil du einmal diesen dünnen Krustenteil hast und andererseits da westlich von Gibraltar eben nicht, wo die wirklich zusammenstoßen, so eine ungleiche Verteilung. Und deswegen hast du den Südwestrand der Iberischen Halbinsel, der sich nach Nordwesten bewegt, und den Nordostrand nach Süden, was nichts anderes heißt, wenn du es auf eine Karte malst, dass die gesamte Iberische Halbinsel sich um ihre Achse dreht, im Uhrzeigersinn.
Reißt die dann auch irgendwann von Frankreich ab? Oder Perforation so hier abreißen?
Das kann gut sein, was dann passiert. Oder wahrscheinlich, abreißen ist ja, was soll denn hin? Also, das ist ja doch so ein Gestein. Also, ich nehme an, dass die Pyrenäen werden dann wahrscheinlich ein bisschen höher werden, als sie es jetzt sind, wenn sich das irgendwie so verschiebt. Vielleicht kriegst du dann so ein, auch an der Nord, was ist da, Biskaya-Bucht oder so, das da oben ist. Vielleicht kriegst du da dann irgendwie so ein Gebirge hin oder so. Das weiß ich alles nicht. Das müsste man mal gucken, was dann rauskommt. Mal, genau. Aber
schauen wir mal. Warten wir mal ab und gucken mal, was da so ist. Ich habe derweil was Schönes zu einem meiner Lieblingsmythen gefunden, und zwar ist einer meiner Lieblingsmythen der Mythos von der Leistungsgesellschaft.
Ja.
Ja, das ist ja das, was immer wieder erzählt wird, wenn man sich nur hinreichend anstrengt, dann kann man es ganz bis nach oben schaffen. Es gibt auch tatsächlich Menschen, denen das gelungen ist, das sind sehr wenige, und diese Erzählung gilt natürlich nicht für alle Menschen. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, ich mach das einfach mal. Die gilt nicht für alle Menschen, weil das ist ein theoretisches Konzept, es ist ein modellhaftes Konzept, diese Leistungsgesellschaft. Und Modelle funktionieren immer ganz gut, wenn man Störvariablen rausrechnet. Und die größte Störvariable für dieses Modell Leistungsgesellschaft ist der soziokulturelle Zustand oder die soziokulturelle Herkunft der Person, die an dieser Leistungsgesellschaft teilnimmt. Und das lässt sich ja, das sehen wir ja seit Jahrzehnten. Kinder besser gebildeter Eltern haben bessere Noten für die gleichen Arbeiten, weil es natürlich so eine Voreingenommenheit bei der Lehrerschaft gibt. Wenn du erbst, ist der Aufstieg viel einfacher, weil du viel mehr Risiko eingehen kannst. Gibt's ja zahlreiche Arbeiten drüber. So. Und darum halte ich das für einen Mythos. Und die Geschichte von der Leistungsgesellschaft erzählen sich interessanterweise auch im Wesentlichen, zumindest in meiner Wahrnehmung, Menschen, die ich dem Bildungsbürgertum zurechne. Und das Bildungsbürgertum ist ja so eine vergleichsweise kleine gesellschaftliche Schicht. Ich spitze einfach zu, das macht es mir leichter. Das Bildungsbürgertum kann wenig mehr, außer diszipliniert zu büffeln. Das ist, was das Bildungsbürgertum kann. Und weil das Bildungsbürgertum trotzdem irgendwie rechtfertigen muss, besonders wichtig zu sein für die Gesellschaft, auch rechtfertigen muss, dass das Bildungsbürgertum reklamiert ja auch die Macht für sich. Das muss auch irgendwie gerechtfertigt werden. Und darum erfinden die sowas von der Leistungsgesellschaft und denken, büffeln und viele Bücher im Schrank stehen haben, hätte irgendwie was mit Leistung zu tun, was natürlich Quatsch ist. Weil ihr könnt zur Abwechslung ja mal ein Dach decken. Und dann gucken wir mal, was Leistung ist und was nicht. Ne? So, das war jetzt ein langer Exkurs, um eine relativ kurze Sache zu sagen. Was nämlich ein paar WissenschaftlerInnen der Uni Würzburg gemacht haben, die haben sich mal ein paar Jugendliche angeguckt. Dummerweise in Chile, darum wird das deutsche Bildungsbürgertum immer weiter sagen, ja, Chile ist ja eine Insel. Das kann ja gar nicht sein. Sie haben sich Jugendliche in Chile angeguckt und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Einmal jetzt und dann nochmal nach 4 Jahren und haben sich gefragt, was passiert denn eigentlich mit Jugendlichen, die im Wettbewerb stehen? Ja, wie wirkt sich eigentlich diese Wettbewerbshaltung, wie nennt man das, das Kompetitive in diesen Jugendlichen, wie wirkt sich das denn eigentlich aus und zwar auf deren Prosozialität? Stellt sich raus, schlecht. Ja? Wettbewerb, zumindest um Universitätsplätze, Wettbewerb schadet der Menschlichkeit. Jugendliche, die im Wettbewerb um Universitätsplätze stehen, sind weniger sozial, weniger hilfsbereit und zwar nicht nur während sie im Wettbewerb stehen, sondern auch mindestens 4 Jahre danach. Wer keinen Konkurrenzdruck hatte als Jugendlicher, ist sozialer und hilfsbereiter und wie immer bei Jungs war der Effekt deutlich stärker. Da sagt das Bildungsbürgertum jetzt, ja, das liegt daran, dass die so viel, was haben die? Östrogen? Testosteron haben die, weil die so viel Testosteron haben. Und die anderen sagen, ja, es liegt daran, weil ihr Jungs wie Jungs erzieht, weil Jungs werden nicht geboren, sondern die werden gemacht. Kann man sich dann überlegen, wem man da stärker anhängen möchte. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Umstrittenheit im Spiel. Also, Leistungsgesellschaft macht unmenschlich. So würde ich es mal überschreiben. Einfach nur, damit auch das Bildungsbürgertum das versteht.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ein Verschwörungsmythos.
Wenn natürlich du sowas ist sagst. Es ein Verschwörungsmythos.
Und es gibt eine interessante Studie.
Ich fürchte, ich habe die auch, aber ja, ich höre.
Die aus Schweden.
Gerade rein.
Universität Linköping.
Oh nee, sie ist nicht aus Schweden, da bin ich jetzt mal gespannt.
Okay, gut, ich hab auch noch eine andere, ich habe 2 Studien zum Thema. Aber
oh doch, es hier geht Schweden, doch.
Dann erzähl du diese Geschichte, dann erzähle ich meine andere.
Ach ja, vielleicht habe ich die auch. Ja, okay, dann gucke ich mal. Also, wo haben wir es denn? Schwedische und britische WissenschaftlerInnen haben geguckt, wer denn eher Verschwörungsmythen zuneigt und ja, stellt genau, sich raus, es sind natürlich die Konservativen, die tendenziell Verschwörungsmythen zuneigen, so sagt man es. Ne? Haben halt in Schweden und Großbritannien haben sich die Leute angeguckt und gesehen, dass Konservative, habe ich gerade schon mal gesagt, zum dritten Mal, im Durchschnitt, das ist das Wichtige, darauf scheinen sie sehr großen Wert zu legen, Konservative seien im Durchschnitt empfänglicher für Verschwörungsmythen und teilen im Internet im Durchschnitt bevorzugt irreführende Inhalte. Aber das gilt natürlich nicht für jeden einzelnen Konservativen und jede einzelne Konservative. Erklären wollen die AutorInnen der Studie das mit Persönlichkeitsmerkmalen, mit stärkerem Misstrauen gegenüber Institutionen. Konservative haben ja stärkeres Misstrauen gegen den Staat, gegen den Nanny-Staat. Darum verbieten sie so viel, weil sie gegen den Staat sind. Was ich da tatsächlich problematisch fand, also Konservative sind im Durchschnitt verschwörungsgläubiger als Liberale, die haben sie auch auf die andere Seite gestellt, dass es nur im Durchschnitt so ist, deckt sich witzigerweise überhaupt gar nicht mit den Forschungsergebnissen des Holger-Klein-Instituts für anekdotische Empirie.
Tja.
Also meine Alltagsbeobachtung ist tatsächlich so, dass Konservative neigen eher Verschwörungsmythen zu, verallgemeinerbar zu sein scheint. Und ich habe auch eine viel einfachere Erklärung und bitte Occam's Razor anzuwenden an dieser Stelle. Meine Erklärung ist Denkfaulheit. Konservative denken immer nur genau so weit, bis sie irgendeinen Nutzen für sich selbst erkennen können und bleiben dann da stehen. Weil sie ganz genau wissen, dass wenn sie ein Stück weiter denken, ihre eigene Rechtfertigung ins Wanken gerät.
Ja, aber genau das, ich habe den Artikel ja auch gelesen, das sagen die auch, also ich zitiere jetzt mal aus dem Zeitungsartikel dazu, bei einem wesentlichen Ergebnis jedoch zeigten Konservative und Liberale keinen Unterschied, unterstützte ein, wenn auch noch so hanebüchenes Argument ihre jeweilige politische Position, akzeptieren beide es gleichermaßen bereitwillig. Und ich glaube, das ist halt dieser Confirmation Bias, der glaube ich halt alle Menschen betrifft, egal welche politische Einstellung du hast, wenn du was siehst, wo du denkst, paha, ja genau, das habe ich mir immer schon gedacht, dann schaust du nicht mehr nach, ob es auch wirklich stimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt wirklich unabhängig. Und darum ist es vermutlich dann eben auch das, was Sie gemeint haben mit im Durchschnitt, weil im Durchschnitt sind wir alle gleich blöd und fallen auf Zeug rein.
Oder so. Fand ich aber die Erklärung mit der Denkfaulheit fand ich also wesentlich angenehmer.
Ja, ist ja auch Denkfaulheit, die nicht mehr weiter nachdenken. Aber wahrscheinlich sind Konservative dann darüber hinaus auch noch in anderen Dingen denkfaul und die Liberalen halt dann nur, wenn es darum geht, das zu prüfen, was man eh super findet.
Ja.
So, aber ich habe noch eine andere, die ist ja eine Studie, die betrifft speziell Österreich. Die fand ich auch interessant.
Ist ja denn, auch konservativ.
Da ging es um die Frage, jetzt nicht so sehr wie die österreichische Bevölkerung oder was auch immer der Wissenschaft vertraut, sondern wie sehr vertrauen Österreichs Parlamentarierinnen und Parlamentarier, also die im Parlament sitzen, wie sehr vertrauen die der Wissenschaft? Und was für eine Rolle spielt die Volksmeinung? Ja, und das hat ein österreichischer, ich glaube, es ist ein österreichischer Politologe, der aber an der Uni Oxford ist, der hat ein Forschungsjahr im österreichischen Parlament gemacht, wusste ich nicht, dass sowas geht, aber hat er gemacht und hat dort anscheinend rumgeforscht und hat unter anderem erforscht, wie das Vertrauen eben der Abgeordneten im Parlament zur Wissenschaft ist. Mhm. Und hat das natürlich auch verglichen mit der Bevölkerung. Also die ist schon auch irgendwie inkludiert, aber die ist quasi nicht der Fokus, sondern nur der Vergleichswert. Und Abgeordnete haben im Durchschnitt, sagt er, ein höheres Vertrauen in Wissenschaft als die Bevölkerung.
Ach.
Aber okay. Das trifft nicht auf alle Parteien zu.
Okay, jetzt möchte ich natürlich meine Vorurteile bestätigt kriegen von dir und ich bin gespannt, was wirklich passiert.
Ja, die sind, glaube ich, leicht zu bestätigen, die Vorurteile. Aber das Ganze ist auf einer 7-stufigen Skala gemessen worden. 1 ist, ich habe überhaupt kein Vertrauen. 7 ist, ich habe vollstes Vertrauen. Mhm. Und die Bevölkerung sagt, okay, wir vertrauen im Durchschnitt der Wissenschaft 5,1. Ja, also hoch, 5,1. Die Politiker, also der hat nicht nur Nationalrat, sondern auch die Landtage, alle 9 Landtage in Österreich auch noch mit befragt. Und wenn du da einmal komplett drüber mittelst, kommst du auf 5,4. Mhm. Ja, also ein bisschen mehr als die Bevölkerung von 5,1. Aber dieser Wert wird gedrückt und zwar von der FPÖ, der österreichischen rechtsextremen Partei. Bei denen, wenn du nur die hernimmst, dann kommst du auf 4,2. Ja, also deutlich unter dem die Bevölkerung. Und du kannst es aufschlüsseln nach Parteien. Jetzt darfst du raten, welche Partei hat das meiste Vertrauen in die Wissenschaft?
Die Grünen.
6,2, ja, ist der höchste Wert.
Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Ne? Das ist da, wo die Esoterik, also im Grunde ist es eine Parteigründung aus diesen esoterischen Verhältnissen heraus. Aber die sind noch eher auf Seiten der Wissenschaft als, ja.
Genau, und Platz 2 in Österreich sind die NEOS, das ist quasi unsere Version der FDP. Unsere Version der FDP, die ist noch nicht ganz so durchgeknallt und so ins Rechte abgerutscht wie die FDP, aber ja, sind doch auch vernünftige Menschen dabei bei den NEOS, auch wissenschaftsaffine Menschen dabei bei den NEOS, aber halt ja, wir haben diesen ganzen marktliberalen Quatsch haben wir da auch, aber die sind knapp dahinter, die sind mit 5,9 Vertrauen, also von 7. Dann kommt schon die ÖVP, 5,6, SPÖ 5,5, also auch alles über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Und dann die FPÖ halt weit abgeschlagen mit den 4,2. Ist interessant, also interessant, das zu sehen. Es ist, man kann sich hat vorher schon sich denken können, aber interessant, dass die FPÖ halt tatsächlich so stark die Wissenschaft ablehnt, was die FPÖ natürlich dann mehrheitlich gut findet oder eher macht, ist halt ja den Volks, die Volkswillen, den Volksmeinung zusammen. Ja, also die freiheitlichen Abgeordneten bringen dem ihren Mitbürgern, so war der das Hexter, bringen mehr Vertrauen entgegen als den Expertinnen und Experten. Also sie sind eher bereit, schreibt der Politologe, wesentlich eher bereit, Laienurteile über wissenschaftliche Einschätzung zu stellen, was im Wesentlichen auch eine Definition von Populismus ist.
Was ich mich ja immer frage, ist diese Wissenschaftsfeindliche, also du hast das klar, ne? Je rechter die Partei, desto gefühliger die Politik. Also desto weniger basieren sie ihre Politiken auf irgendwelche Fakten, also auf die Realität, sondern auf die Gefühle der Menschen, von denen sie gewählt werden wollen. Das insoweit kann ich nachvollziehen, dass je weiter nach rechts du kommst, dieser Effekt immer stärker wird. Was mich wirklich mal interessieren würde, ist die Ablehnung der wissenschaftlichen Methode auf der rechten politischen Seite, ist das Strategie oder ist das Dummheit?
Ich glaube beides.
Also sind auf der rechten, versammeln sich die Doofen eher rechts? Also es gibt ja immer mal wieder so Arbeiten, die sowas andeuten, aber ich hätte da gerne mal sowas Objektives. Weil klar, für mich ist toll zu sagen, ihr seid ja alle blöd. Ne? Aber sind die das wirklich oder verfolgen die nur eine Strategie? Was es im Ergebnis nicht besser macht, wahrscheinlich sogar noch viel schlechter, weil dann sind sie bösartig. Ne?
Also ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus beiden. Und da habe ich wirklich ein schönes, eigentlich kein schönes, aber ein schönes als Illustration geeignetes Beispiel aus der Lokalpolitik. Ich bin hier in Baden bei Wien, so eine kleine Stadt südlich von Wien, 30.000, ja 25.000 Einwohner ungefähr. Und wir haben seit Jahren natürlich auch einen schönen Weihnachtsmarkt. Der ist fair im Advent oder Advent fair, frage mich nicht, wie der genau heißt, aber jedenfalls ist so ein Konzept von auch einer lokalen Veranstaltungsfirma, die haben halt geschaut, dass das wirklich alles möglichst so ökologisch sinnvoll ist, also es sind quasi alles wiederverwertbare Hüttchen, die da rumstehen, gibt irgendwie so lokales, regionales Zeug, alles irgendwie bio und möglichst klimafreundlich, also wirklich halt ein schöner Markt und ist wirklich schön, gibt nicht so, es gibt natürlich den Krempel, den es überall gibt, aber halt ja den nicht so das Ding, den Schrott, den du überall sonst hast, sondern schöne Sachen, gute Sachen, auch gutes zum Essen.
Olivenholzlöffel.
Ja, also ist ein netter Weihnachtsmarkt und weil die halt dieses Konzept haben, ja, dieses ökologisch, regional, fair und so weiter, haben die halt auch immer so, die haben halt so über das den reinen Markt hinaus auch so Aktionen, also da gibt's halt so, keine Ahnung, was man sagt, keine Pony reiten, kann nicht Pony reiten, aber irgend sowas in der Art. Ja, also, und also es stehen auch Infotafeln, sie haben so einmal so über den Markt verteilt, schon immer so Täfelchen, wo sie halt so ein bisschen so lustig, humorvoll, aber wissenschaftlich basiert, so Dinge erklären. Also irgendwie sowas wie, halt ja, über die Klimakrise kannst du dich da informieren. Das sind so Infotafeln, die sind jetzt irgendwie nicht großartig aufdringlich, die stehen halt da rum und dann steht da halt was über die Klimakrise und wie sich halt dann so Dinge auswirken und alles und auch so, ja, gesellschaftlich. Also du hast zum Beispiel, das fand ich immer recht lustig, so Superhelden und Superhelden und deren Klima- und gesellschaftliche Wirkung, wie sie sein würde, wenn man sie in echt beurteilt, ja. Aha. Also das halt sowas wie Batman, der halt ja halt ein irrer Milliardär, der weiß Gott, was für Geld für ewige Gadgets rausschmeißt,
das also ist nicht so also ökologisch. Dass Batman dazu führt, dass Leute sich besser benehmen.
Ja, wenn, ja, okay. Oder halt, ja, Leute, also die sich halt dann, ich habe das nicht mehr im Kopf, ist schon länger her, dass ich das Ding gesehen habe, aber ja, welche Superhelden halt ja in der heutigen Gesellschaft vielleicht eher nicht mehr ganz so klarkommen würden, weil sie halt doch eher so ein bisschen, ja, ein bisschen ja Probleme mit ja, sowas wie Gleichberechtigung haben.
Captain
und so.
America.
Also, ja, und solche Sachen. Ja, also es ist halt ein interessanter, finde ich, ein interessanter, lustiger Überblick über halt so, ja, Klimagesellschaft steht da rum. Und dieses gibt es seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren, diesen Markt und diese Tafeln, die auch jedes Jahr halt immer abgedatet werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, steht da rum, war nie ein Problem, dass das da rumsteht, ist auch immer noch kein Problem, dass das da rumsteht. Die haben sogar Studien gemacht, die Firma, die das macht, haben halt ihre einzelnen Elemente ihres Adventmarkts quasi von den BesucherInnen evaluieren lassen und diese Tafeln, die haben immer die besten Noten bekommen, die fanden die immer am tollsten dort. Aber jetzt hat sich die FPÖ hingestellt, die zwei lokalen Vertreter, haben dann ein Facebook-Video gemacht und haben sich aufgeregt über die woke Propaganda am Weihnachtsmarkt, dass einem die Weihnachtsstimmung vermiest, wenn man will auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann wird man da hier mit Klimakrise und die ganze Weihnachtsstimmung ist kaputt und dann muss man diese Propaganda hören und ist alles ganz schrecklich und so weiter. Und die Stadt Baden, die FPÖ ist bei uns in der Opposition in Baden, deswegen die Stadt Baden muss das sofort canceln, weiß Gott was alles machen, abstellen. Aber natürlich ist das in Facebook hochgegangen wie sonst was. Servus TV hat das aufgegriffen.
Facebook ist ja, wo die schlauen Leute sind. Ne?
Ja. Genau. Servus TV hat das aufgegriffen und dann natürlich noch weiter verbreitet. Und das meine ich jetzt als Beispiel, ja, ob es jetzt irgendwie Dummheit ist oder ob es jetzt tatsächlich Strategie ist. Dummheit ist es tatsächlich, sich jetzt irgendwie aufzuregen, wegen Klimakrise gibt es nicht und so weiter. Und ich weiß, dass der entsprechende FPÖ-Abgeordnete tatsächlich, der hat doch schon im Gemeinderat Dinge erzählt, ja, Klimakrise ist ja alles Quatsch, gibt es gar nicht und so weiter. Also das, glaube ich, ist halt wirklich sowas. Das sind Leute, die glauben das nicht. Die sind der Meinung, das ist nichts, das ist alles nur Propaganda.
Ich meine, der will gewählt werden. Der weiß ganz genau, dass seine Wählerschaft dumm genug ist, zu glauben, was er sagt, wenn er sagt, dass die Klimakrise ein Hoax wäre.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das wenn du... Ich kann es nicht wissen, selbstverständlich, ja. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen dabei sind, ich kenne ja auch Teile solcher Leute persönlich, okay. Die glauben das, die sind davon überzeugt, das ist so. Und natürlich informieren sie sich unter Anführungszeichen dann entsprechend dort, wo man diese Sachen bestätigt bekommt.
Facebook und Telegram.
Genau, aber also das glaube ich, also dass diese FPÖler hier sagen, ja Klimakrise ist Quatsch, das glaube ich liegt wirklich daran, dass sie halt der Wissenschaft nicht vertrauen, sich nicht informieren, dass sie dann dieses Ding aufziehen mit hier Woker Weihnachtsmarkt und Klimapropaganda am Weihnachtsmarkt, das ist reine Strategie, weil die wissen genauso, dass sich in Baden niemand aufgeregt hat über den Scheiß. Das interessiert keinen Menschen. Kein Mensch hat ein Problem oder kein Mensch denkt, da ist jetzt meine Weihnachtsstimmung verdorben, weil das Tafel rumsteht. Also die haben diese Aufregung künstlich geschaffen mit dem Wissen, wenn wir das auf Facebook tun, dann gibt es eine große Aufregung und wir haben Aufmerksamkeit. Das ist reine Strategie, aber die dahinterliegende Ideologie, die glaube ich schon ist echt.
Lass uns über angenehmere Dinge reden.
Ja.
Die Uni Mannheim hat eine Überblicksarbeit gemacht und zwar haben die sich insgesamt 40 Studien mit über 15.000 ProbandInnen angeguckt und haben geguckt, was macht denn eigentlich Mitgefühl mit meinem Wohlbefinden? Stellt sich raus, Menschen, die anderen mit Mitgefühl begegnen oder anderen helfen, haben eine höhere Lebenszufriedenheit, empfinden mehr Freude im Leben, empfinden mehr Sinn im Leben als weniger mitfühlende Personen. Was außerdem bei mitfühlenden Menschen seltener aufgetreten ist, sind negative Gefühle, also Stress, Traurigkeit. Allerdings muss man dazu sagen, war der Effekt, dass negative Gefühle weniger werden, schwächer als dass positive Gefühle, also Lebenszufriedenheit, höhere Lebenszufriedenheit, zugenommen haben. Also wenn du Mitgefühl zeigst und Hilfsbereitschaft zeigst, geht es dir insgesamt besser, aber nicht unbedingt weniger schlecht. Muss man auch erstmal durchdenken. Unabhängig war das von Alter, Geschlecht oder Wohnort, darüber haben sie es korrigiert. Was ich ganz interessant finde, das heißt, es scheint eine menschliche Sache zu sein und nicht eine kulturelle Sache, wenn es egal ist, in welchem Land es stattfindet. Sie schreiben außerdem, Mitgefühl würde sich trainieren lassen. Ja, zum Beispiel über Meditationsübungen oder halt irgendwelche Trainings wie hier, wie heißt das nochmal, du Arschloch? Gewaltfreie Kommunikation, genau. <Ja. lacht> wenn also du Mitgefühl lernst und Mitgefühl zeigst, würde das dann auch noch so ein Ding, das sie sagen, was eigentlich auch eine Binse ist, das soziale Miteinander stärken.
Ja.
Weil klar, die anderen, ne, wenn jemand hilfsbereit ist, dir hilft, dann bist du in der Regel auch dankbar und hast möglicherweise verinnerlicht, dass du auch anderen helfen könntest.
Ja, es ist...
Also Mitgefühl macht besser. Was haben wir? Wir hatten doch noch einen. Also Verschwörungsmythen machen konservativ, die Leistungsgesellschaft ist Quark und Hilfsbereitschaft lohnt sich eigentlich. Doch alles ganz schön heute.
Genau, und die... Geschichtsbücher des Sonnensystems müssen umgeschrieben werden.
Oh Gott.
Die Lehrbücher.
Oh mein Gott, die Geschichte des Sonnensystems muss neu geschrieben werden.
Ja, denn Uranus und Neptun könnten völlig anders aufgebaut sein als geglaubt, sagt die Schlagzeile.
Something different in Uranus?
Genau, sie galten bisher als Eisriesen, doch unter der Gashülle könnte sich laut einer neuen Studie etwas anderes befinden.
Oh, was denn? Was denn? Was denn? Zuckerwatte.
Stein.
Gebrannte Mandeln.
Nee. Nee, also ist eine interessante Sache. Ich weiß nicht, was du über Uranus und Neptun weißt. Vermutlich nicht viel, weil wir alle wissen wenig über Uranus und Neptun.
Nicht viel. Also das wie gesagt, über Uranus weiß ich im Wesentlichen, dass man sehr schöne Witze, Scherze machen kann, wenn man es Englisch ausspricht und da irgendwie...
Ja, die mögen wir in der Astronomie auch alle besonders gern. Es ist
natürlich.
Es ist immer sehr erstaunlich. Es ist so wie, keine Ahnung, so wie vermutlich... Ganz viele Menschen denken, sie machen den Leuten eine Freude, wenn sie irgendwo in Essen einen Witz über Essen machen, zum Beispiel, der mit Essen zu tun hat. Ich denke, ach, das mache ich mal, die haben die noch nie gehört. Genauso ist das mit der Astronomie, so, wenn du Witze über Uranus machst.
So bisschen, ich habe ja so einen, seit 20 oder mehr Jahren habe ich ja so einen Standardnamen, wenn ich über irgendwen rede, der heißt Schneidereit.
Ja, genau.
Du glaubst überhaupt nicht, erstens, es gibt Menschen, die heißen wirklich so. Und es gibt vor allen Dingen mindestens ein Dienstleistungsunternehmen, das so heißt. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon Fotos von den Autos dieses Dienstleistungsunternehmens Schneiderei zugeschickt gekriegt habe. Es amüsiert mich noch, aber es ist auffällig.
Hm? Ja, aber es geht ja nicht um Uranus-Witze jetzt, sondern es geht um die Himmelskörper selbst. Die sind die beiden Planeten, die man nicht mit freiem Auge sehen konnte. Das heißt, die mussten entdeckt werden. Mhm. Alle anderen Planeten im Sonnensystem, die haben wir immer schon gesehen. Aber Uranus und Neptun mussten entdeckt werden. Uranus ist im 18. Jahrhundert von Wilhelm Herschel gefunden worden. Aha. Neptun im 19. Jahrhundert von Le Verrier und Galle. Und die kennen wir deswegen halt am wenigsten lange. Und sie sind auch, weil sie weit weg sind, sind die entferntesten Planeten im Sonnensystem, auch von Raumsonden sehr schlecht erforscht. Die einzigen Raumsonden, die bis jetzt dort waren, waren die Voyager-Sonden. Und ich glaube sogar nur eine der beiden Voyager-Sonden. Der Voyager 2 war, glaube ich, dort. Und die ist nur vorbeigeflogen. Die ist nicht länger geblieben. Die ist nur vorbeigeflogen, irgendwann in den 80ern. Und das war's. Das sind alle unsere Daten vor Ort von Uranus und Neptun. Und deswegen wissen wir sehr wenig drüber. Mhm. Müssen uns das irgendwie von außen zusammenreimen, was mit diesen Planeten abgeht.
Sehr assumptive Astronomie.
Genau.
Was könnte denn da sein?
Naja, du kannst Temperaturen messen, du kannst aus der Spektroskopie Zusammensetzung der Atmosphäre hinkriegen, du hast Massen, du hast Größen, kannst Dichten ausrechnen und so. Aber wir würden zum Beispiel gerne wissen, wie schaut es da innen drin aus?
Ja, Beispiel, wer die Kanäle auf dem Mars gebaut hat, ne? Das wird ja auch unterm Teppich.
Ja, genau. Aber Mars ist, wie gesagt, da können wir hinfliegen, das macht ja der Mars, dann kriegen wir das raus.
Ich wusste nicht, ob auf einem dieser Gasplaneten Kanäle sind, darum habe ich jetzt mal gedacht.
Nee, das ist ja das Problem. Wir wissen bei Jupiter und Saturn wissen wir zum Beispiel mehr. Die sind auch größer. Jupiter und Saturn, das sind wirklich die Gasriesen im Sonnensystem. Da gehen wir davon aus, dass die im Wesentlichen wirklich komplett aus Gas bestehen. Die haben keinen festen Kern wahrscheinlich im Inneren, obwohl das ja auch nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Wenn ich sage, der besteht komplett aus Gas. Wenn du da irgendwie ein paar tausend Kilometer Gas hast und drunter ist es auch nicht so, als würdest du hier bei uns in der frischen Luft spazieren gehen, sondern da hast du halt ja extreme Temperaturen, extreme Drücke. Irgendwelche Materie auch immer da existiert, liegt in extremen Zuständen vor. Und es kann sein, dass Uranus, Jupiter und Saturn, die haben auch angefangen als Gesteinsbrocken, der sich dann immer mehr Gas zusammengeklaubt hat im frühen Sonnensystem. Aber es kann sein, dass der Gesteinsbrocken da immer noch irgendwo innen drin steckt. Kann aber auch sein, dass den einfach zerbröselt hat und sich das Material hat irgendwie jetzt durch den ganzen Jupiter und oder Saturn verteilt. Aber da haben wir Raumsonden, die sind bei Jupiter, die sind bei Saturn, beziehungsweise waren dort länger und es fliegen auch wieder welche hin, die genau das untersuchen. Ja, die genau rausfinden werden, was da ist. Bei Uranus und Neptun haben wir es nicht. Uranus und Neptun hat man früher auch oft Gasriesen genannt. Heute sagt man eher Eisriesen dazu.
Ach, okay.
Nicht, weil man sagt, okay, die sind alle so kalt, sondern sind sie auch, sind absolut kalt, sind weit weg. Aber es ist jetzt nicht der Grund, warum sie Eisriesen nennen, sondern weil sie eben zu einem großen Teil aus Eis bestehen. Und Eis in der Astronomie ist auch nicht unbedingt das, was man jetzt landläufig als Eis versteht, sondern ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das sind halt bestimmte Gase, die flüchtige Gase, die wir halt als Eise bezeichnen. Und wir wissen nicht genau, was im Inneren von Uranus und Neptun abgeht. Man geht davon aus, dass da schon ein größerer Kern ist, verschiedenste Arten von Eis, oben drüber dann eine dichte Gasschicht. Aber, und jetzt haben Leute das genauer untersucht, es könnte sein tatsächlich, dass wir das bisher falsch eingeschätzt haben und dass in Uranus und Neptun tatsächlich ein durchaus großer Gesteinskern steckt. Dass du da wirklich so einen fetten Gesteinsplaneten quasi hast, der von einer noch fetteren Schicht aus Gas umgeben ist.
So, dass das, was wir sehen, im Grunde die Atmosphäre dieses Gesteinsplaneten wäre?
Ja gut, das ist sowieso. Wir sind ja auch bei Jupiter Atmosphäre, da ist halt nur Atmosphäre bis zur Mitte. Also, okay. Da ist halt also wir sehen, das klar ist das Atmosphäre, aber es, wie gesagt, der Übergang zwischen Atmosphäre außen und Atmosphäre innen, der ist bei Jupiter und Saturn noch nicht ganz klar und bei Uranus und Neptun noch unklarer, weil wir halt da nicht wirklich gute Ideen haben, was da innen drin stecken könnte, ob da jetzt halt, wie gesagt, wirklich eher eine Schicht ist aus, ich müsste jetzt wirklich genauer erklären, da reicht die Zeit nicht, diese unterschiedlichen Arten von Eis, die es da geben kann. Aber man geht davon aus, dass innen drin vielleicht so das alte Bild jetzt, innen drin ist so ein fester Kern aus Gestein. Ja, Gestein und festem Eis ist so die Mischung. Außenrum kommt dann ein Mantel, da ist dann nämlich sowas, ja, Wasser ist drinnen, eisförmiges Methan, gefrorener Ammoniak und so weiter. Und noch weiter außen halt dann das, was man Atmosphäre nennt, also jede Menge Wasserstoff, Helium und Methan, gasförmig und so. Also einfach Gas, dann so eher so unter Anführungszeichen vereinfacht gesagt, flüssiges Zeug und dann fester Kern aus Eis und Gestein. Und der feste Kern aus Eis und Gestein ist vergleichsweise klein. Das war so die bisherige Idee. Und die neue Idee sagt, ja, es kann sein, dass dieser Kern wirklich größer ist. Also wirklich so, ich habe jetzt keine genauen Zahlen mehr rausgesucht, aber eben wirklich so, ja, kannst du sagen, wir nehmen die Erde und schmeißen aber noch wahnsinnig viel mehr Atmosphäre obendrauf, damit wir sowas wie den Uranus kriegen.
Wie dicht ist diese Atmosphäre? Könnten wir theoretisch dahin fliegen mit irgendetwas?
Mit irgendetwas schon, aber ich wüsste nicht mit was. Also das, nein, also das ist wirklich, ich glaube nicht, dass das geht, dass wir da reinfliegen. Dann, weil wie gesagt, du hast da, das ist, diese Atmosphäre, die ist ja ein paar tausend Kilometer dick. Die sind ja groß, auch wenn Uranus und Neptun kleiner sind als Jupiter zu tun, die sind immer noch groß, diese Dinger. Und das heißt, dass wirklich Atmosphärenschichten sind ein paar tausend Kilometer groß und wenn du mal tausend Kilometer Luft über dir hast und es ist keine Luft, sondern Wasserstoff, Methan und so Zeugs, da unten ist so ein Druck, da ist so eine Temperatur. Also vielleicht kann man irgendwas bauen, dass das aushält und dahin fliegen, aber nee, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Also,
ja, hätte ja sein können, dass wir irgendwie was, weiß ich nicht, ein super spezielles Graphen, irgendwas aus Graphen.
Man wird schon reinfliegen können, das geht schon, ja, aber so ein bisschen gucken mal, das kann man schon machen, so ein paar, keine Ahnung, paar hundert Meter, vielleicht ein Kilometer oder irgendwie sowas, kann man vielleicht schon reinfliegen und sich anschauen und vielleicht macht man das auch mal, aber ja, wirklich runterfliegen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, das waren auch keine neuen Forschungsergebnisse oder keine Daten, Forschungsdaten, die man dieser Erkenntnis zu verdanken haben, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht da, wir fliegen ja nicht hin. Das heißt, was die gemacht haben, die haben im Wesentlichen Computermodelle gebastelt. Die haben gesagt, okay, wir wissen, wie der Planet ausschaut. Wir haben ein paar Daten über sein Schwerefeld und so weiter. Also wir haben ein paar Daten, tatsächlich Beobachtungsdaten. Und jetzt bauen wir uns einfach mal einen Planeten im Computer und gucken, ob wir mit dem Computerplanet das reproduziert kriegen, was wir wirklich sehen. Und dann gucken wir, was können wir alles verändern, sodass immer noch das rauskommt, was wir sehen. Die haben festgestellt, ja, man kann dass die Beobachtungsdaten reproduzieren mit einem Planeten, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, so das alte Bild. Aber, und das ist eben das Neue, man kann das ganze Beobachtete auch reproduzieren, wenn ich da eben so einen fetten Gesteinskern reinsetze in die Atmosphäre. Das kann man auch, das würde auch passen zu dem, was wir beobachten. Und das war eben neu. Also man hat immer schon vermutet, dass das vielleicht auch so sein könnte. Aber jetzt hat man eben wirklich auch ein komplettes mathematisches Beweismodell dafür, dass das wirklich jetzt nicht einfach nur eine Vermutung ist, sondern es kann so sein. Es würde auch besser, ein bisschen besser zu den Magnetfeldern der Planeten passen, die man misst. Aber natürlich, solange wir nicht dahin fliegen, werden wir es nicht rauskriegen. Aber schreibt der Artikel, das bisher etablierte Bild des Sonnensystems ist nun erschüttert.
Oh Gott, ich hoffe, dass diese Sendung, also ich hoffe, dass ich am Ende nicht, ich muss noch meinen Blutdruck, weißt du?
Oh, ja.
Alles geht den Bach runter. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja. Florian, du musst sehr tapfer sein, denn du bist ein berühmter Mensch.
Ach so.
Und Entschuldigung. An der Universität Witten-Herdecke, das sind die Das ist diese Esoterik-Uni, die aber nicht mit Esoterik in Verbindung gebracht werden muss. Das sind diese Anthroposophen. Die wollen aber nicht so gerne, dass man dazu schreibt, die Anthroposophische Universität Wittenherdecke. Das finde ich immer ganz lustig, dass sie, könnten Sie das, können wir das vielleicht anders formulieren. Jedenfalls haben die tatsächlich Wissenschaft gemacht, sagen sie, und haben rausgefunden, Ruhm macht tot. Stellt sich raus, also sie haben sich berühmte Sängerinnen und Sänger angeguckt und zwar geguckt, wann sind die denn eigentlich gestorben? Und zwar sind sie gestorben 33% früher als die anderen. Das heißt, Ruhm verkürzt die Lebenserwartung um 4,6 Jahre.
Ja, aber ich singe ja nicht.
Die Risiko, schreiben Sie, die Risikofaktoren von Ruhm überschreiben sogar die positiven Effekte von Reichtum.
Gut, aber ich bin ja, selbst wenn ich berühmt sein sollte, reich bin ich ja definitiv nicht.
Nee, du hättest reich werden sollen, aber nicht berühmt, Freundchen.
Ach, verdammt.
Dann würdest du älter werden. Sie sagen, insgesamt würde Ruhm sich ähnlich verkürzend auf die Lebenserwartung auswirken wie Gelegenheitsrauchen.
Ach gut, dann rauche ich lieber Gelegenheit, lieber als berühmt sein. Hat man viel mehr davon.
Weil Gelegenheitsraucher haben nämlich ein um 34% höheres Sterberisiko. Berühmte Rock'n'Roller ein 33% höheres Sterberisiko.
Ja, aber berühmte Rock'n'Roller sind ja per Klischee auch keine Gelegenheitsraucher. Richtig. Die rauchen ja Kette und saufen.
Genau. Das hängt, wahrscheinlich hängt das alles damit zusammen. Aber wie auch immer, werd lieber nicht berühmt, werd lieber reich.
Ist okay, werde ich mir jetzt
und als was Neues das bedeutet für berühmte reiche Menschen, also ich kann mir da so einige vorstellen, gerade zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Moronien, könnte sein, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch Überraschungen erleben.
Ja, hoffentlich.
Die Gefahren des Ruhm, da hat der scheue Phil, hat da schon, Verzeihung, der schaue Phil hat da schon ein Lied drüber gesungen, über die Gefahren des Ruhm.
Ja. So, ich habe jetzt noch eine deprimierende Meldung und dann eine unterhaltsame Meldung.
Oh, bisher fand ich eigentlich alles unterhaltsam.
Ja, in dem Fall, gut, was, wie sage ich das jetzt? Das Internet wird umgeschrieben von, das Internet muss umgeschrieben werden, das Internet muss neu geschrieben werden und zwar.
Die Geschichte von, des Internets muss neu.
Nein, leider nicht. Leider nicht. Es funktioniert nicht hier, diese Überleitung. Es geht um russische Propaganda. Aha. Und zwar russische Propaganda, die sich nicht an Menschen richtet, sondern russische Propaganda, die sich an KIs richtet. Klar. Die russische Propaganda agitiert jetzt auch Large Language Models.
Ja klar, also das war ja zu erwarten, oder? Ich meine, wenn man einmal begriffen hat, wie die Dinger funktionieren, dann kann man die auch super mit Stuss füttern.
Genau, und das hat die US-Desinformationsforscherin Sophia Freuden hat das untersucht. Die arbeitet für eine NGO, die sich mit sowas beschäftigt. Und die hat das sogenannte Pravda-Netzwerk untersucht, ein russisches Desinformationsnetzwerk, das 2024 von französischen Behörden entdeckt worden ist. Weiß ich jetzt nichts drüber, aber das erzeugt halt, ja, wie es halt so Desinformationsnetzwerke machen, halt gefälschte Nachrichten in gefälschten Nachrichtenportalen. Oder die Nachrichtenportale werden Nachrichtenportale sein, aber die Nachrichten drin sind halt gefälscht. Und da kommt halt so Zeug rein, sowas, was halt, keine Ahnung, RT und Sputnik und so ganzer Quatsch, kommt halt Zeug rein, das nicht stimmt. Und das Interessante ist, dieses Netzwerk hat sich anders verhalten als diese Propagandanetzwerke, die man bisher untersucht hat, weil die Portale, das war alles komplett unübersichtlich, das war einfach nur so ein wilder Haufen von irgendwelchen Propagandatexten, gab keine Suchfunktion, nichts war irgendwie sinnvoll angeordnet, es gab auch keine Zugriffe drauf und die haben sich gedacht, was soll denn der Quatsch, ich meine, warum machen die hier Propaganda und geben sie null Mühe, dass die irgendwie vernünftig zu lesen ist, bis sie draufgekommen sind. Nee, Menschen sind nicht die Zielgruppe für diese Propagandaseiten. Das geht nur an die Maschinen, da geht nur an die Webcrawler, die das Ganze, die Scraping-Algorithmen für die KI-Modelle, die halt das ganze Internet durchsuchen, um möglichst viele Trainingsdaten zu kriegen. Und die russische Propaganda haut da halt alles rein, damit dann halt ja das Language Model dir die russische Propaganda reproduziert, wenn du das Ding was fragst. Und dann haben sie das ein bisschen genauer untersucht, dieses LLM-Grooming. Mhm. Ja, und haben festgestellt, du brauchst da jetzt gar nicht so einen absurden Aufwand treiben. Es reichen schon, sagen die, 250 speziell präparierte Dokumente in den Trainingsdaten, um so ein Sprachmodell zu vergiften, wie sie es genannt haben.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass du da Tausende und Abertausende von irgendwas brauchst, wo bestimmte Phrasen möglichst dicht beieinander stehen, weil so funktionieren die Dinger ja im Prinzip. Das 205, also Müssen diese 250 Dokumente noch bestimmte Eigenschaften aufweisen, damit die LLMs nicht. Die Dinger stärker gewichten?
Es gibt speziell präparierte. Also ich müsste die Arbeit tatsächlich lesen, krass, um das sagen zu können. Aber es wird jetzt nicht einfach irgendein Quatsch sein können, den du da reinschreibst, sondern es muss schon sinnvoll sein. Aber ja, das ist ein bisschen bedenklich. Also sie haben gesagt, die wissen auch nicht, wie erfolgreich das wirklich ist. Aber es gibt zumindest so Faktencheck-Organisationen, die das mal so sporadisch untersucht haben und sagen, ja, in manchen Fällen sagen die ja die Sprachmodelle tatsächlich eins zu eins die russischen Narrative auf, die da gibt. Also ja, wenn man noch einen Beweis gebraucht hätte, dass man nicht jeden Quatsch glauben sollte, wenn so eine KI sagt, dann hätte man noch einen. Aber
ich weiß auch überhaupt nicht, also Nee, ich fange jetzt gar nicht an, mich drüber aufzuregen, über diese Teile und vor allen Dingen, wie schnell und wie tief und wie, ja, im Grunde total diese Large Language Models mittlerweile unseren Alltag durchdrungen haben. Das kann nicht gesund sein, denke ich mir oft, aber ich bin 56. Es kann sein, dass das auch einfach nur an meinem fortgeschrittenen Alter liegt, dass ich mit modernen Dingen nicht mehr zurechtkomme, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise gesund sein kann. Nee. Also nichts gegen so ein LLM, das dir irgendwie, weiß ich nicht, du hast, ne, also wenn ich zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten, in denen viel Statistik drin vorkommt,
ja,
die verstehe ich nicht. Ja? Ich habe nie hinreichend Statistik gelernt, dass ich da intuitiv sozusagen drüber kann, wenn da P minus P ist größer gleich irgendwas und so steht. Das schmeiße ich auch gerne mal in so ein Ding und sage, kannst du mir das mal erklären? Und dann gleiche ich das, was da rausfällt, gegen das Abstract ab. Also gegen das Abstract der richtigen Arbeit. Und wenn sich das plausibel anfühlt, dann bin ich gerade mal bereit, das Ergebnis dieser Antwortmaschine in Betrachtung zu ziehen. Aber
ja, es ist ja durchaus hilfreich.
Menschen, also das ist ein sehr schönes Tool, um Dinge zu verkürzen, Dinge zusammenzufassen und sich einen Überblick zu verschaffen. Aber mehr halt auch nicht. Und ich sehe halt ständig Menschen, die das für viel, viel mehr benutzen.
Ja, ich benutze das ja auch. Man kann ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich kaum mehr das nicht benutzen heutzutage, weil es sich wirklich so im Alltag festgesetzt hat. Aber ich verwende es halt auch dafür, dass ich halt irgendwie, ja, mir mal was zusammenfassen lasse, um zu gucken, was da drin steht. Und dann, wie gesagt, aber ich verwende das nie als definitiven Output.
Genau.
Letztens wieder so ein Beispiel dafür, da hatte ich irgendwie recherchiert für eine Kolumne, die ich schreibe, und es ging um Mathe-Kolumne, ist jetzt Details, es ging um eine spezielle Integrationsmethode, numerische Integration, und ich kannte die Methode und habe die auch verwendet, und ich wollte einfach wissen, über diese ganzen Anwendungsfälle hinaus, von denen ich weiß, wo diese Methode verwendet wird, gibt es da vielleicht noch mit Anwendungsfälle, die ich nicht kenne, weil dann könnte ich da vielleicht irgendwie eine spannende Geschichte drüber schreiben, und habe gesagt, hier KI, du kannst dir zugreifen, wissenschaftliche Literatur, guck dir mal alles an und kategorisiere mir das und mache mir eine Liste, in welchen Bereichen diese Methode angewandt wurde. Hat es auch gemacht. Und dann, wie es die KIs ja immer gerne machen, die drängen sich ja immer auf. Die sind ja immer so anlassig, wie man in Österreich sagt. Also die sagen, soll ich das noch für dich machen?
Soll ich das noch für dich machen? Soll ich das noch ein bisschen wissenschaftlicher, noch ein bisschen journalistischer, noch ein bisschen
Maul.
Genau.
Und jedenfalls hat er dann irgendwie noch ein bisschen sich so weiter ausgelassen über das hinaus, was ich eigentlich wollte von der KI. Und hat dann unter anderem, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie erwähnt, in der NASA ist diese Methode ganz besonders beliebt, und ein NASA-Mitarbeiter hat einmal gesagt, dieses, jenes, und das war ein schönes Zitat, was irgendwie, das ist die, nur mit dieser Methode kommen wir zum Mond, oder fragen wir dich irgend so ein Ding, wo ich dachte, das klingt aber ein cooles Zitat. Das könnte man fast schon als Aufhänger nehmen für den Artikel, und habe dann gesagt, ja, weil da nur ein NASA-Mitarbeiter stand, habe ich gesagt, ja, sag mal, wo hast du das her? Wer hat das gesagt? Dann hat die gesagt, habe ich mir ausgedacht.
Wow! Das Ding hat noch nicht mal gesagt, ja, das stand da hinten, sondern hat einfach nur, habe ich mir aus dem Arsch gezogen.
Ja, also es war jetzt frei übersetzt von mir. Ich habe mir die Quelle anverlassen, und dann hat es gesagt, ja, eine eindeutige Quelle lässt sich nicht finden, aber im übertragenen Sinne könnte das eine Person gesagt haben können und so weiter und so fort.
Das hätte es zugegeben.
Ja, hat sie im Wesentlichen auch, nur halt in dieser verklausulierten, sinnfreien Sprache, die KI benutzt. Die ist ja immer so extrem umständlich. Die kann ja auch nicht klare Sätze schreiben, die KI.
Stimmt, das ist auch so ein Ding, ne? Also das kriegt es nicht hin, ja.
Ja, aber so, wie gesagt, darf man nicht allen vertrauen.
Na, ich sage auch immer, im Grunde benutze ich die KI nur, um sie Dinge zu fragen, die ich eigentlich schon weiß. Also auch wie du es gerade beschrieben hast. Also ich weiß, da gibt es das.
Oder
das,
wo ich nachvollziehen kann, dass es stimmt. Also
das meine ich damit, genau.
Ich verwende es auch oft für, keine Ahnung, so mathematische Sachen. Also ich war oft, meine Frau irgendwie studiert noch und hat da Übungsbeispiele, und ich rechne die dann auch oft mal durch, dass wir dann gemeinsam gucken können, wie es ist. Und wie gesagt, ich habe ja schon lange nicht mehr studiert. Ich habe keine Ahnung mehr von dem ganzen Zeug, was ich damals studiert habe. Mhm. Und lass mir dann gerne von der KI helfen beim Lösen der Beispiele. Und die, wie gesagt, die weiß ich auch jetzt nicht, wenn dieses Beispiel löst das mal, dann macht die was. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht, weil das, wie gesagt, bei mir schon alle lange her ist. Aber am Ende, wenn ich es dann gerechnet habe und nachvollzogen habe, dann kommt was raus und ich weiß, ob das richtig ist, was rauskommt oder nicht. Und dann weiß ich, okay, das muss das zwischendurch auch vermutlich richtig gewesen sein. Also für solche Fälle funktioniert es, aber ich würde jetzt, dass ich, wie gesagt, nie sagen hier, erklär mir das mal, irgendwas, wo ich es nicht weiß, weil dann... dann
ja, erklär mal schnell. Hier, wie war das?
Ein Gödel.
Ja.
Erklär mal so, Gödel. Lifehack sagt mir, glaube ich, immer dazu. Ja. Mach das gerne mal. Ich mache das ab und zu. Lass die KI, wenn ihr eine Frage an die KI habt, lass die Frage beantworten und danach schreibt drunter, überprüfe das bitte alles nochmal. Und das macht ihr oft und sehr oft. Ach, du sagst dann, ach, guck mal hier, das hätte ich anders machen sollen. Das mache ich so.
Das ist toll.
Also, weiß man immer noch nicht,
was die richtige Version ist. Das heißt, du trainierst die KI, während du die KI benutzt. Eigentlich, ja. Also, naja.
Aber das Interessante ist dann, wenn es bei dem Thema ist, wo ich keine Ahnung habe, dann hilft es mir auch nicht, wenn die KI zuerst sagt, ach, das und beim nächsten Mal, ach, da habe ich einen Fehler gemacht, so ist es.
Ja, aber was sie halt machen, und das ist im Grunde, das ist auch so eins, wie ich es benutze, wenn ich es benutze, wie die Wikipedia.
Ja.
Du guckst in die Wikipedia, da steht, das klingt alles sehr gut, was da steht. Und bei dem, was für dich wichtig ist, so mache ich es jedenfalls, gucke ich unten in den Fußnoten in die Quellen. Und klick dann nochmal auf die Quelle. Also es sind ja in der Regel, also du hast ein Thema, keine Ahnung was, das Internet. Und da gibt's für dich, wenn du jetzt gerade drüber reden willst, vielleicht drei wichtige Aspekte. Und diese drei wichtigen Aspekte, die kannst du halt auch nochmal schnell nachlesen. Und so mache ich das sowohl mit diesen Large Language Models als auch mit Wikipedia. Also nur das Problem ist halt, früher haben alle allen gesagt, verlass dich nicht auf das, was in der Wikipedia steht, da kann jeder alles reinschreiben. Und heute redet überhaupt niemand über Large Language Models und was sie sich da zusammen fantasieren. Ne?
Da kann auch alle alles reinschreiben und die russische Propaganda schreibt da auch ihr Zeug rein.
Alle alles und die Russen erst recht.
Genau.
So, wir gehen ein bisschen an die frische Luft und finden raus, und zwar aus einer Langzeitstudie aus den Vereinigten Staaten von Moronien, dass man kaum mehr als 5000 Schritte braucht, um die Entwicklung von Alzheimer, also Altersdemenz sozusagen, zu verringern. Sie haben gesehen, dass Menschen, die jeden Tag 5001 bis 7500 Schritte gegangen sind, im Vergleich zu weniger, wie nennt man das denn, weniger spazieren gehenden Leuten, einen, wie Sie sagen, deutlich geringeren kognitiven Abbau hatten und sie auch weniger schädliche, Achtung, Tau-Proteine im Gehirn gefunden haben. Tau-Proteine, das ist das, was man auch Plaques nennt. Das sind Eiweißstränge, die auf eine bestimmte Art und Weise zusammengefaltet sind und die sind falsch gefaltet und lösen dann halt Alzheimer aus. Höchstwahrscheinlich, 100% sicher sind wir immer noch nicht. Wir sehen in Alzheimer-Gehirnen diese Proteine. Was da genau Henne und Ei ist, das ist meines Wissens noch nicht so ganz klar. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, mal eine Sendung über Alzheimer gemacht. Das war ganz spannend. Was Sie gesehen haben, ist, dass etwas mehr Bewegung, also 5000 Schritte ist wirklich nicht viel, etwas mehr Bewegung den Krankheitsverlauf hemmen kann. So. Aber auch da sagen Sie, Sie wissen nicht hundertprozentig, was ist da Henne und Ei, gehen aber davon aus, dass Alzheimer-Risikopatienten besser dran sind, wenn sie jeden Tag 5000 Schritte laufen, beziehungsweise 5001 Schritt, wie die Überschrift
im Artikel sagt. Die meisten Menschen sind besser dran, wenn sie jeden Tag 5000 Schritte gehen.
Ja,
also absolut. Wird Ausnahme geben, aber für die meisten durch ist das nicht schlecht.
Und das Schöne ist halt, 5000 Schritte ist wirklich nicht viel. Man überschätzt das so. Man denkt so, oh mein Gott, das ist ja von hier bis, weiß ich nicht. Nee, Digga, das ist nicht mal eine Stunde spazieren gehen.
Nee, weniger als eine Stunde. Also, das, wenn man einfach nur ein bisschen, wenn man jetzt nicht überall mit dem Auto hinfährt, sondern einfach nur mal zur Haltestelle geht, von der Haltestelle ins Büro geht, im Büro die Treppen benutzt, dann wieder nach Hause geht, vielleicht in den Supermarkt, wenn man wenig kaufen muss, geht man auch zu Fuß hin. Allein das, da kriegst du eine 10.000 zusammen am Tag, wenn du das machst.
Das geht schneller, als man denkt, ja.
So, Holger, was hältst du von Steinbutt gefüllt mit Jakobsmuscheln und süßem Seetang, gerösteter Knollensellerie glasiert mit Liebstöckel, in Butter geschwenkte Kartoffeln und kleine Silberzwiebeln mit Muskatnuss, serviert mit im Fond gegarten Grünkohl, Lauch und Champignons sowie einer Beurre Blanc-Soße mit fermentierten japanischen Quitten und Ingrid-Marie-Äpfeln?
Ingrid-Marie-Äpfel kenne ich nicht. Warum sollte ich, also als erstes würde ich mich fragen oder dich fragen, warum sollte ich ein Steinbutt mit Jakobsmuscheln füllen? Das ist vollkommen sinnlos.
Vielleicht schmeckt es gut, Steinbutt ist gut,
Jakobsmuscheln sind gut, aber das schmeiße ich nicht zusammen und mache es dann auch noch, und das ist ja das Nächste, also es ist ja jetzt nicht so, dass Steinbutt und Jakobsmuschel besonders intensive Geschmäcker hätten, wie beispielsweise Wild oder Lamm oder so. Warum sollte ich das Ganze mit noch so einer extrem geschmackreichen Soße und Beilagen verbinden, die du da...
Tja.
Hast du dir das von der KI schreiben lassen?
Nein, das okay. Nicht. Aber dann, wenn du das so ablehnst, dann sei froh, dann freu dich, lieber Holger, dass du keinen Nobelpreis gewonnen hast. Denn das war das Hauptgericht des diesjährigen Nobelpreis-Abendessens. Okay. Weil das wird ja quasi die Nobelpreis-Bekanntgabe, ist ja immer September, und verliehen werden sie immer Mitte Dezember. Und dann gibt es ja dieses große Bankett, dann kommt der König und verleiht die Preise und so weiter. Mhm. Und es gibt natürlich immer ein entsprechendes Bankett dazu. Und das ist das von diesem Jahr. Du kannst dir nämlich, das ist das Spannende, wie ja gesagt, warum ich auf das Nobelpreisbankett komme, aber du kannst dir auf der Homepage des Nobelpreises dir die Menüfolgen von, ja, seit immer anschauen. Also alle Nobelpreismenüs sind da aufgelistet. Aha. Das war das Erste. Ich sag dir noch, was es sonst noch gab, bevor wir weitermachen. Die Vorspeise war eine Steinpilzsuppe, serviert mit kräftigem Salat aus schwedischen Zuchtchampignons, Almnas, Tegelkäse, Ingweröl und schwarzer Wintertrüffel, Trüffelbutter und knuspriges mit Steinpilzen aromatisiertes Brot. Mhm. Und dann gab's schwedisches Schlehensorbet, meine Güte.
Schwedisches Schlehensorbet spricht sich schwer.
Ja, ja, aromatisiert mit Orange, Piment und Gewürznelken, im Ofen gebackene Frischkäsecreme mit Bourbon-Vanille und getoastetem Vierviertelkuchen, Karamellsoße aus Buttermilch mit Knusper aus Buchweizen und Hafer, serviert mit einer Consommé aus wilden Himbeeren, aromatisiert mit Wacholdertrieben, und der Wein dazu war ein Eric Rodet Blanc de Noir Grand Cru Champagner aus Frankreich. Es gab einen 2022er Immelen Kullersberg Wingards Korne in Schweden und überraschenderweise einen 2022er Kracher Red Roses Bärenauslese aus dem Burgenland in Österreich. Aha. So, komplette Menü.
Aha. Und ich hänge immer noch an den Saint-Jacques und Steinbutt und ja. Knollensellerie und Liebstöckel. Und also Grünkohl, das ist mir...
Also ich mag das alles. Ich
mag das auch alles, aber ich hätte die Jakobsmuscheln wahrscheinlich, also die würde ich separat nehmen.
Ja, vielleicht ist es auch irgendwie so, vielleicht sind die auch irgendwie gehäckselt mit dem Seetang zusammen und dann irgendwie so in der Fülle reingetan, ich weiß es ja nicht.
Kann natürlich auch sein, aber das ist doch...
Bilder habe ich jetzt keine gesehen.
Das leider. Ist doch Perlen vor die Säue, Himmel, nochmal.
Ja, egal. Ich bin jedenfalls auf diese Idee gekommen, auf dieses Menü gekommen, weil im Wissenschaftsteil der OF-Homepage ein interessantes Interview war. Und zwar mit Gunter Hirschfelder von der Uni Regensburg, der ein Kulturanthropologe ist und europäische Esskultur erforscht und sich mit der politischen Signalwirkung von Speisen bei offiziellen Anlässen beschäftigt. Also auch das wird erforscht. Was sagt man bei offiziellen Anlässen mit dem Essen aus? Und es ist schon interessant, weil wenn du dir anschaust, du kannst dir wirklich alles anschauen. Du kannst dir auch das Menü von anderen Jahren anschauen. Zum Beispiel in deinem Geburtsjahr, wenn ich es richtig erraten habe, da gab es gefüllte Avocado mit Lachs und Gourmet Moskauer Soße, dann ein Rinderfilet perigurdinisch gebraten und ein Orangensorbet. Aha. Und Creme de Kakao-Likör und einen Courvoisier-Cognac gab es auch noch. Also
Fläche Courvoisier hat noch nie jemandem geschadet.
Ja, was in meinem Geburtsjahr gab es, was irgendwie Lachspaste, Poulet de Neige, Schneehuhn, irgendwas haben sie mit dem Schneehuhn gemacht, sie haben es Bressé, das habe ich jetzt gar nicht mal ersetzt, vom französischen Bressé au Genevier, frag mich nicht. Ja, also sind auch alles auf Französisch, und das ist tatsächlich, also die Menüs dort sind auf Französisch auf der Homepage. Und deshalb auch, ja, also früher natürlich in 1900, wie das Ganze angefangen hat, da war, wenn man gut kochen wollte, das war die klassische französische Cuisine. Also ja. Da war wirklich das reingeschmissen. Und das ging auch noch lange so weiter, aber es hat sich schon geändert. Zum Beispiel gab es dann so ab den 1940er Jahren zum Beispiel keine Schildkrötensuppe mehr, weil tatsächlich Schweden schon verboten hat, dass man das essen darf. Und später ging es dann wirklich auch so ab den, ja, so in den 80ern hat sich schon ein bisschen verlagert, so in Richtung eher regionaleres Essen. Und dann natürlich, ja, mittlerweile kann auch so eine Institution wie der Nobelpreis jetzt nicht mehr ankommen mit irgendwie ja eingeflogenem Hummer und weiß Gott was für Zeug, sondern die müssen schauen, dass das alles regional ist, ökologisch ist, klimafreundlich ist. Also tendenziell auch eher, wie man auch an dem Menü gesehen hat, da war jetzt kein Fleisch dabei, es war Fisch. Ja, also auch das, und das kann man halt da erforschen. Man kann es auch, das auch bei entsprechenden Klimakonferenzen gemacht zum Beispiel. Da ist man natürlich noch einen Schritt weiter. Da hat man den Essen auch Namen gegeben. Sowas wie
Horst.
Tierisches Eiweiß reduzieren war ein Menü zum Beispiel. Also, okay. Da hat man es ja direkt gesagt. Also, fand ich interessant, kann man sich anhören. Das ist was hier, der Textbeitrag zu einem Radiobeitrag, glaube ich, den man sich da auch anhören kann. Auch Fotos, warte mal, ist hier... Nein, Entschuldigung, das war das Menü von 2004, sind Fotos drin. Aber ich hätte gedacht, ich könnte jetzt sagen, wie dein Fisch mit Muschel aussieht, aber sieht man hier nicht. Aber und dann fand ich es interessant, dass du kannst dich wirklich auf der Homepage durchklicken durch alle Menüs aller Jahre. Fand ich ganz spannend, das zu sehen, was es da alles so zu essen gibt dort.
Foodporn, ja.
Genau. Ja, also wenn das Nobelpreis Essensforschung, auch das gibt's und könnt ihr euch gerne in den Shownotes selbst durchklicken.
Einen habe ich noch. Und dazu holen wir jetzt alle mal ganz tief Luft. Und atmen seufzend aus.
Okay.
Das tut uns gut, ne? Seufzen. Also. Tut uns irgendwie gut. Und Schweizer WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, warum uns das gut tut. Also tiefe Seufzer, tiefe Atemzüge, warum die uns ein gutes Gefühl geben. Weil nämlich, hätte ich nicht gedacht, tiefe Atemzüge reduzieren die Oberflächenspannung der Flüssigkeit in der Lunge. Das macht die Lunge ein bisschen geschmeidiger und erleichtert das Ein- und Ausatmen. Und das wiederum, erleichtertes Ein- und Ausatmen, ist befreiend.
Okay, das muss ich jetzt fragen hier aus persönlichem Interesse. Zählen zu den Seufzern, zählt da auch das dazu, was meine Frau alte Männergeräusche nennt? Also wenn man irgendwie so aufsteht. Also,
du meinst das, was unser macht. Was man so ab 30 macht.
Ne? Genau, ja. Hinsetzen. So, ah. Genau, zählt das dazu?
Ich zähle das dazu und damit zählt das dazu.
Gut, dann kann ich meiner Frau nämlich sagen, dass ich das aus gesundheitlichen Gründen mache. Ja,
ja, nein, das hat physikalische Gründe. Das ist Physik. Okay, du betreibst da angewandte Physik.
Okay, wunderbar, perfekt, passt.
Also im Grunde Ingenieurswissenschaften. Sie schreiben dazu, diese Erkenntnisse könnten sogar Ansätze für neue Behandlungen von Atemproblemen liefern. Ich habe Atemprobleme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass öfter mal tief durchatmen mir jetzt besser tun würde, als es mir tut, weil ich ständig tief durchatme, weil ich mich ja auch ständig hinsetze und aufstehen muss.
Ja, aber vielleicht gibt es dann sowas wie früher mal, das war glaube ich so Anfang der 2000er, war das auch so populär, so Lach-Yoga. Vielleicht gibt es dann auch mal wie Seufz-Yoga.
Ich hatte eine Lach-Yoga-Trainerin damals, also ne, wenn du Radio machst, dann du brauchst ja mal aktuelle Aufhänger. Yeah. Du kannst ja nicht einfach so über interessante Sachen im Radio reden, es muss ja mal einen aktuellen Aufhänger geben. Und da gab es dann irgendwie auch Ende, war dann halt Lach-Yoga gerade in und die kam dann, oder ging dann durch die Zeitung. Weil solange es nicht in der Zeitung steht, hat es schon in Hörfunk selten stattgefunden, habe ich dann auch festgestellt über die Jahre. Das war auch, wir hatten dann irgendwann, ging das so weit, dass du nur noch Themenvorschläge machen konntest, wenn du dazu sagen konntest. Es stand auch schon im Spiegel. Naja, Papa erzählt vom Krieg.
Ja, ich habe tatsächlich mal in der Nähe von so einem Urlaub gemacht, in der Nähe von, wo ein Lach-Yoga-Kurs stattgefunden
ich
hat.
Ich hatte so eine Trainerin zu Gast im Studio. Die haben mir dann so eine Trainerin eingeladen. Und gesagt, ja, ganz neueste Ding und so. Und da habe ich auch gesagt, was soll denn der Scheiß? Steht ihr euch da jetzt dann alle gegenüber und macht die ganze Zeit, ja, oder was? Sagt die, ja, genau, das machen wir. Das probieren wir jetzt mal aus. Und steht hier vor mir, macht und sagt er, du musst das jetzt auch machen. Dann habe ich gemacht, das hat keine 15 Sekunden gedauert, bis wir schallend am Lachen waren. Also irgendwas scheint es zu können. Vielleicht nicht das, was die behaupten.
Ja, also ich habe tatsächlich gerade mal geschaut, ob es Seufz-Yoga gibt. Gibt es nicht. Die aufdringliche KI von Google sagt mir natürlich, dass es gibt das Seufz-Yoga beschreibt eine Praxis, bei der das bewusste Seufzen als Teil von Yoga zur tiefen Entspannung, zum Stressabbau und zur Aktivierung des Parasympathikus genutzt wird. Gut, kann man glauben oder nicht. Der Link darauf geht vermutlich auf die Studie, die du gerade referierst. Das sind so
irgendwie
Seufzen zur Entspannung.
Ich würde eher vermuten, dass das wirklich so eine Yoga-Sache ist. Also, dass die Yogis das einfach machen, weil sie merken, dass es sich befreiend anfühlt, dass man entspannt. Also du hast ja sehr viel tiefe Atmung, sehr viel kontrollierte Atmung.
Genau.
Von daher, das ist jetzt eigentlich bloß der physikalische Nachweis dieser im Grunde Binsenweisheit. Ne? Tief einatmen oder tief seufzen tut irgendwie gut.
Genau, aber es gibt kein Seufz-Yoga. Das habe ich nicht gefunden, auch wenn die KI es behauptet,
okay,
dass Seufz-Yoga eine wunderbare Ergänzung zur regulären Yoga-Praxis ist, um emotionale Blockaden zu lösen. Also der Einzige, der den Suchbegriff Seufz-Yoga kennt, ist die KI.
Lass uns ein Studio aufmachen, wenn das noch keiner kennt. Dann haben wir eine Trendsetterei. Aber was ist denn jetzt eigentlich
Oder es ist eine russische Propaganda, die will, dass wir alle traurig sind und dauernd vor uns hin seufzen.
Aber was ist denn jetzt mit den Leuten, die da Seufz-Yoga gemacht haben bei dir nebenan? Nee, was?
Lach-Yoga.
Lach-Yoga.
Ich bin da gesessen am Balkon und habe gedacht, was sind das für Verrückte hier in dieser Stadt? Weil ich habe das ja später rausgefunden, dass es Lach-Yoga ist. Ich habe nur gesehen, dass da wirklich eine halbe Stunde lang ein Haufen Leute wie irre gelacht hat. Und habe dann erst später gesehen, dass da irgendwie so ein Yoga-Studio ist, wo Lach-Yoga angeboten wird.
Was nicht heißt, dass es keine Verrückten waren, ne?
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mir so gedacht, wenn du einfach nur ohne zu wissen, was da abgeht, in der Lach-Yoga-Stunde zuhörst oder zu sehen, dann kannst du dich schon fragen, was da abgeht.
In Berlin wäre es okay, da würdest du halt einfach denken, too many freaks in the streets und würdest einfach weiterlaufen, aber so auf dem Land. Schwierig. Dann kämen wir jetzt zur letzten Werbung vor den Weihnachtsferien. Werbung vor Weihnachten.
Genau, ich habe letzte Werbung vor Weihnachten. Ja, ich habe nicht mal ganz so viel anzukündigen, weil ich jetzt auch langsam mich in die Weihnachtsruhe begeben werde, die aber nach Weihnachten schon wieder vorbei sein wird. Also am zweiten Weihnachtstag ist auch meine Ruhe schon wieder vorbei, denn am 27. Dezember bin ich mit Ruth gemeinsam unterwegs im Rahmen des Science Buster Bauern Silvester Auftritts. Wir machen kurz vor Silvester noch drei Shows, Ruth, ich, Martin Puntigam. Mhm. Und zwar in Graz, in Linz und in Wien. Das wird sehr lustig werden. Wir haben ein paar coole neue Experimente, vor allem auf das, was Ruth macht, bin ich gespannt. Das ist was, theoretisch kann sie dabei sich sehr wehtun, wenn sie es falsch macht. Ich bin schon gespannt. Also es kann auch dann sehr lustig aussehen.
Feuer spucken.
Fast, nein, also es kann ja eher dramatischer sein. Also es wird lustig werden, also kommt Graz 27. Dezember, Linz 29. Dezember, Wien 30. Dezember und am 31. Dezember machen wir nochmal so Science-Buster-mäßig unsere normalen Silvester-Shows. Ich glaube, die um 19 Uhr ist schon fast ausverkauft aber es gibt noch eine zweite Show um 16 Uhr. Wenn ihr die anschaut, dann seid ihr rechtzeitig um 6 fertig, da könnt ihr quasi vor Glühen kommen zu uns und dann noch weiter Silvester feiern und danach geht's im neuen Jahr weiter. Da habe ich jetzt aber nichts Spezielles, außer diverse Science-Buster-Shows in Österreich. Ach, guck mal, das ist vielleicht interessant hier für die deutsche Hörerschaft. Am 16. Januar sind wir mit den Science Busters in Passau mit unserem neuen Programm. Vielleicht wollt ihr da hinkommen. Ja, für die österreichische Hörerschaft.
Da kann man hinfahren.
Für die österreichische Hörerschaft. Wir sind in Linz, in Wien, da Schwächert, da wo wir sowieso sind. Und das sage ich vielleicht noch, die Premiere, die Österreich-Premiere meiner Sternengeschichten-Live-Podcast-Show. Die Österreich-Premiere wird am 29. Januar in Wien stattfinden, in der Kulisse. Da ist, glaube ich, auch schon fast ausverkauft. Also da könnt ihr noch schauen, wenn ihr hinkommen wollt. Und am 30. Januar bin ich mit der Show in Salzburg und werde da auftreten. Und dann gibt es noch ein paar andere Österreich-Termine, die ihr auf meiner Homepage gerne nachlesen könnt, wenn ihr wollt.
Na dann, Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Rutsch ins neue Jahr.
Ist nicht tot.